Cause not eating cake's not gonna help. What helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help. What helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet?
Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger.
Hallo, liebe Freunde des Antipösen Stücke Podcasts. Hier ist die Jasmin Graf und ich bin nach wie vor Sidekick der beiden Ladies Antje Kröger und Katharina Sophie Hautmann. Wir treffen uns wieder heute unter dem Thema Fülle und Verzicht. Das ist unser ganz großes Überthema in diesem Monat.
Im Dezember. Passt ja gut, ne?
Ja, Fülle und Verzicht. Heute ist das Thema Verzicht. Und wir werden über viele interessante Aspekte sprechen.
Aber vorher, unsere lieben Zuhörerinnen, habe ich mir einen Song gewünscht. Ein Weihnachtssong. Und die Ladies müssen jetzt abliefern. Los ja. Geht's.
Soll ich anfangen?
Du fängst an, ich steige ein.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Woo! Das war aber schön. Stimmung. Da möchte ich doch gleich ein Stück stollen.
Und jetzt du.
Oh nein, ich kann es nicht. Ich habe was mitgebracht. Fertiggerichte machen alt. Meine News.
Für und wir heute. Und Kathi und ich so, what? Hilfe?
Diese Info kommt aus dem Food Forum Magazin 1/2021. So, Fertiggerichte machen alt. Zu diesem Resultat kommt eine spanische Studie unter Leitung der Ernährungswissenschaftlerin Lucia Alonso Petroro. Nach der Auswertung der Daten von rund 900 älteren Frauen und Männern. Dabei hat sich nämlich gezeigt, dass die Gruppe mit dem häufigsten Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel über 3 pro Tag eine um 82% höhere Wahrscheinlichkeit für verkürzte Telomere hat, als die Gruppe mit dem geringsten Konsum unter 2 pro Tag. Ist auch schon viel, ne? Mhm. Telomere sind eine Art Schutzkappe an den Enden der Chromosomen. Sie werden mit jeder Zellteilung kürzer und gelten deshalb als Gradmesser für das Altern. Die Wissenschaftler betonen allerdings, dass noch weitere Studien nötig sind, um konkretere Rückschlüsse ziehen zu können, wie und in welchem Ausmaß stark verarbeitete Lebensmittel, wie zum Beispiel Fertigpizza, das Altern von Körperzellen beschleunigen. Finde ich sehr, sehr spannend.
Habt ihr euch in eurem Leben schon oft von Fertiggerichten ernährt?
Nöp.
Ja, oh, doch, ich auch.
Ich auch, übel. Ganz, ganz viel, leider.
In meiner Jugend.
Ja, vor allem diese Suppen, ne?
Also bei mir war es wirklich Tiefkühlpizza.
Bei mir war es 5 Minuten, Terrine. So ein Schrott.
Aber doch, es gab es leider.
Wirklich? Oft.
Ja.
Oh, und Ravioli in der Dose auf jeden auch.
Ich koche halt so gerne. Ja, ich habe immer alles selber gekocht.
Aber früher noch nicht.
Nee, bei doch, mir genauso. Ich habe ja von Kathi so ein bisschen kochen gelernt. Und zwar ganz am Anfang, als ich noch in der WG gewohnt habe, kam Kathi manchmal vorbei. Und da gab es Nudeln. Mit ganz viel Maggi. Also
ich habe von Kathi kochen gelernt. Ich konnte damals nicht mal Nudeln kochen. Ich konnte gar nichts.
Okay. Ja, Kathi hat gesagt, Maggi schmeckt gut.
Ja, damals waren meine kulinarischen Präferenzen waren damals noch nicht so ausgeprägt.
Was ist daran besser als 5 Minuten, Terina?
Nee, wir haben dann aber auch mal, wir haben grundsätzlich auch dann auch mal andere Sachen gekocht, aber unsere Skills waren damals noch überschaubar.
Also du konntest halt was auf den Tisch bringen, ne? Und ich nicht. Deswegen habe ich mir das dann abgeguckt.
Nee, ich hatte ja auch den Vorteil tatsächlich, dass ich mit meinem Bruder zusammengelebt habe, relativ lange, auch quasi nach der Zeit mit meinen Eltern gemeinsam. Und mein Bruder ist ja gelernter Koch. Und der hat mir so ein paar Tricks. Oh Mann, wie heißt denn das?
Tipps und Tricks.
Ja, das
Tricks und Trips.
Ja, ob da mal Dr. Freud unterwegs war.
Was? Wieder beruhigen.
Tricks und Trips. Komm, wir singen noch ein Weihnachtslied. Das hat besser geklappt.
Hallo, heute bei Tipps und Tricks.
Okay, ihr wisst, was ich meine. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Auch so beim Schneiden und so ein Kram hat der mir halt geholfen, ne? Also einfach, wie es schneller geht und so. Und zusätzlich hat mein Vater immer hobbymäßig sehr gut und viel gekocht und dementsprechend hatte ich dann auch irgendwann den Ehrgeiz, einfach auch so leckere Sachen zu kochen. Hab mir da ein bisschen was mitgenommen.
Aber du kochst auch wirklich sehr umfangreich, ne? Also so Suppen und Eintöpfe und so. Ich koche relativ eher einfach und spontan und mag da nicht so viel Vorbereitung und so.
Oh nee, das mache ich. Ich habe auch immer Bock auf, also bei mir gibt's immer Sachen, die auch irgendwie ein Rezept haben, ne? Ja. Also manchmal schmeiß ich auch einfach Sachen in die Pfanne und guck, was draus wird. Das mache ich auch.
Bäm. Hallo, du kleines Schwein, was wird denn aus dir?
Aber so mein
ich schmeiß dich in die Pfanne. Bumm, es ist ein Frosch.
Genau. Hm? Bisschen Zauberei bei den Tipps und Tricks.
Tricks und Tipps.
bei den Trips, genau. Ja, nee, auf jeden Fall ist ja ein großer Zeitvertreib von mir, auch mich mit so verschiedenen Rezept-Apps auseinanderzusetzen und halt so zu gucken, ich habe mal Bock, das und das zu verarbeiten, was gibt's denn da für Rezepte, und das probiere ich dann halt schon gern einfach aus, um auch so meinen Geschmackshorizont streckenweise zu erweitern. Also das finde ich schon ganz cool.
Ich habe immer auf meinen Reisen extrem gemerkt, wie mich diese Fertignahrung annervt. Weil, ich weiß noch, habe ich ja schon öfter erzählt, als ich diese 6 Wochen auf Kuba war, da war ich so glücklich, wieder zu Hause zu sein und zu kochen. Aber auch auf den kleineren Reisen, wenn man 10, 14 Tage unterwegs ist und immer nur irgendwo anders isst. Oh, nervig. Ich war dann immer so froh, wieder zu Hause zu sein und meine eigenen Sachen zu machen.
Das geht mir aber ganz genauso. In den ganzen Hotels, in denen man so ist,
ja,
so übers Jahr verteilt, und ich kann es auch irgendwann nicht mehr sehen.
Ja. Am Anfang, ne, die ersten 2 Tage findet man es geil.
So. Ja, weil man es selber nicht machen muss.
Ja.
Die Küche bleibt kalt,
ja,
alles
genau.
Cool. Ja.
Ja, und auch in anderen Ländern, ne, und so. Aber irgendwann
verliert
es so schnell seinen Reiz. Und mittlerweile finde ich besser, Übernachtungen irgendwo zu buchen, wo man eine eigene Küche hat, ne, dass man da auch kochen kann. Weil es ist ja auch teuer, muss man mal sagen. Ne?
Ja, und vor allem habe ich auch das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen mit Zubereitung von Nahrung auskennt und das relativ regelmäßig selber macht, dass man auch so ein Gefühl bekommt, dass man manchmal echt auch in Restaurants Schrott vorgesetzt bekommt, der halt eigentlich gar nicht schmeckt, ja. Mhm. Also es gibt ja so wenig Gastronomie, die ist dann wirklich meist teuer, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier gerade was gegessen, was wirklich auch meinem Anspruch an Essen genügt, ne? Also sowohl geschmacklich als auch qualitativ. Mhm. Also mir geht es immer häufiger so, dass ich super enttäuscht bin von Essen, was ich serviert bekomme, wenn ich dafür bezahle.
Ja, absolut.
Für mich ist es immer nur in so schlechten Phasen, dass ich so Fast Food, sage ich mal im größeren Sinne, ne, irgendwie kurz gut finde. Und dann merke ich aber, okay, schlechtes Öl, schlechtes, ne, mach ich lieber halt wieder selber. Und im Sommer in Italien hatten wir auch ein Apartment mit Küche. Und da habe ich gedacht, das ist ja der volle Luxus, auf dem italienischen Markt einzukaufen und abends halt selber zu kochen. Ne, ich wollte gar nicht so viel in Restaurants gehen, weil das einfach viel schöner war halt, ne. Und übrigens habe ich eine Kochzeitschrift mir auch angeguckt für diese Sendung und da gibt's auch eine Kochzeitschrift, wo nur so wirklich hohe Kochkunst angepriesen wird, und alle Köche, wirklich alle, sagen, wenn sie in Urlaub fahren, mieten sie immer nur Appartements mit Küchen.
Wir sind ja hauptsächlich mit unserem, ist ja auch der Vater meines Bruders.
Und auch deines Freundes.
Das wäre komisch. in Urlaub gefahren und ich kann mich an keinen Hotelurlaub erinnern. Und also ich meine, es ist immer so, wenn wir in Urlaub fahren für 1-2 Wochen, dass man da auch mal ins Restaurant geht. Ne? Aber grundsätzlich war es so, dass wir auch in Ferienwohnungen waren und mein Vater auch dort selber gekocht hat. Und als Kind fand ich das immer irgendwie schwierig, weil ich viel mehr Bock gehabt hätte, essen zu gehen, weil ich das immer auch so, das war so erwachsen auch. Voll, ne? Und das war halt irgendwie voll. So edel, in so einem Restaurant zu sein und halt da irgendwie was zu essen zu bekommen. Das fand
und
ich
immer
schon cool.
So diese Kindergerichte nehmen, so Pommes. Und
ja, das fand ich ja immer cool.
Man konnte, weil man selber entscheiden konnte auch, was man essen will. Ne?
Ja.
Und wenn halt jemand für dich kocht, dann wird das so entschieden und es gibt für alle dasselbe und es ist so, also es war schon, ich fand Essen gehen schon cool und es ist erstaunlich, wie krass sich das gewandelt hat, weil ich jetzt auch heute, ich meine, ich gehe auch immer noch gerne essen, aber das hat auch dann andere Gründe, dann gehe ich nicht wegen des Essens gerne essen, sondern weil ich das halt schön finde, wenn man irgendwie mit Freunden zusammen ist und das halt einfach so eine soziale Komponente hat, aber wenn es wirklich nur darum geht, lecker zu essen, würde ich fast behaupten, ich mache das für mich und meinen Geschmack selber am besten.
Mhm. Finde ich auch. Und wenn ich jetzt essen gehe, dann eher hochästhetisch oder so, sage ich mal. Früher bin ich halt in so letzte Schuppen auch gegangen. Das mag ich nicht mehr so gerne.
Mhm.
Also wenn dann schon, auch was man sich so richtig raussucht, worauf man Lust hat halt. Ne? Ich gucke immer, was die, also wie die Bewertungen sind und so. Ne, und auf was mir wichtig ist, so Nachhaltigkeit, Bioprodukte, sowas halt, ne?
Genau. Na, und das komplette Ambiente muss stimmen.
Voll.
Wir hatten jetzt neulich, waren Jasmin und ich mit unseren Freunden essen und in so einer neuen Pizzeria in Leipzig. Mhm. Und ich habe danach gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Das Essen war nicht so schlecht. Also das Essen an sich hat mir eigentlich geschmeckt. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, fürchterlich. Aber das Ambiente war so ungemütlich.
Es war halt keinerlei Deko da. Es war alles so kahl, ne?
Und wie im Taubenschlag. Also
ja, wie im Taubenschlag. Also der eine stand auf, ne? Der andere kam. Das war eng aneinander.
Dann haben wir immer noch die Plexiglas-Schutzwände umgehauen,
weil kein Platz war.
Ich habe die ständig im Kreuz gehabt. So. Also es war grundsätzlich einfach kein schönes Erlebnis.
Abgesehen davon, dass also meine Pizza war nicht das Wahre tatsächlich.
Bei mir war es ja auch so, ich war ein paar Wochen später mit meinem Neffen dort und meine Pizza war auch total versalzt.
War gar nichts. Also
mir hat's grundsätzlich geschmeckt. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, die beste Pizza aller Zeiten, aber es war okay.
Und damit werben die ja auch.
Und
das weiß jeder was. Ja.
Aber grundsätzlich fand ich, also wahrscheinlich hat es mir dann auch nicht, mir hätte es vielleicht besser geschmeckt noch, wenn einfach das Gesamterlebnis ein schöneres gewesen wäre, war es aber nicht so.
Ja.
Und das war halt wirklich, das hat mich gestresst.
Ja, das zahlt man ja auch mit.
Das hat mich echt geärgert, weil wir haben da so wenig Geld nicht gelassen.
Nee, also überhaupt sagen, nicht, ne? Im Gegenteil. Die kosten ja schon ordentlich da, die Pizzen.
Mhm.
Aber ich würde nochmal einen Unterschied machen zwischen hochverarbeitetem Lebensmittel, sozusagen, was wir kaufen, ja, gefroren oder ungefroren.
Absolut.
Und Restaurant,
gehen,
ne? Das sind ja nochmal, kann natürlich sich gleichen. Glaube ich, hängt ja auch ein bisschen von unserem Preislevel ab, wo wir hingehen essen.
Hm.
Ne, es gibt bestimmt auch vieles, was dann einfach warm gemacht wird und so.
Wo die einfach im Restaurant die Tiefkühlpizza in den Ofen schieben.
Du, da gab es mal einen richtig krassen Bericht. Da gibt es Küchen, die produzieren das vor für riesengroße Gastronomieunternehmen. Und da kriegst du im Hotel dasselbe. Wie hast du das auch gesehen?
Ja, zufällig? Auch gesehen.
Das ist eine super coole Reportage über Fertiggerichte.
Findet man da den Link noch raus?
Den finde ich noch raus. Ja. Der ist noch gar nicht so alt.
Ich habe
ich
ARD,
erst vor kurzem gesehen.
ARD-Geschichte.
Genau, ja, und wie viel damit, wo sie das mit der Soße Hollandaise getestet haben.
Richtig,
ne?
Richtig krass, ja.
Ja, in wie viel, während der Spargelzeit, in wie viel Restaurant es frische Soße Hollandaise gibt.
Haben wir uns darüber unterhalten? Ich habe es nicht gesehen, aber
wir haben uns darüber unterhalten, über Restaurantbesuche.
Weil irgendwie kommt mir das Thema gerade
und
nicht.
Und
dass
es ja quasi gar keine Köche mehr braucht in solchen Restaurantbetrieben, ne? Dass die ja eigentlich quasi Sachen nur noch warm machen.
Mhm.
Das ist
erschreckend. Auch, und was mich halt so nervt, ist eben, dass du in diesen ganzen Küchen benutzen die ja halt auch alles, die ganzen Brühen mit Glutamat und bla bla bla, den ganzen Kram, wo du halt denkst, ey, ich gehe essen, damit ich frisch verarbeitet, also ne, so ist zumindest grundsätzlich der Anspruch, dass ich frisches Essen aus guten Zutaten für mich zubereitet bekomme, ne? Und am Ende hast du halt auch nur die Soße vom Vortag aufgewärmt oder halt hier irgendeinen Maggi-Fix-Pulver mit reingerührt, damit es halt gut schmeckt. Und das ist dann schon...
Dafür dann viel Geld auszugeben, ist halt krass, ne?
Das ist auch ein bisschen Betrug am Menschen, natürlich, ne? Weil das steht ja nicht in den Karten und damit werben die ja auch nicht, ja, ne? Alles frisch und
so. Und dann hausgemacht und genau. Wie ist der andere Begriff? Es gibt einmal hausgemacht und einmal...
Weiß ich nicht mehr, aber
auf jeden Fall ist das auch mit den Nudeln und so. Da gibt's ja auch die unterschiedlichsten Geschichten. Ja, es ist schon ein Riesenfeld.
Aber kommen wir mal jetzt von Völlerei zum Verzicht. Ich habe mal so ein bisschen für euch nachgeforscht, was es so in dieser Verzichtsbranche alles gibt. Also wenn wir beim Thema Verzicht sind, sind wir sehr schnell auch bei den Worten Abstinenz und Askese. Und Abstinenz bedeutet eigentlich erstmal nur Enthaltsamkeit oder Verzicht im weiten Sinne. Aber oft wird halt davon gesprochen, wir sind abstinent in so sozialen Normen. Oder auch lustigerweise in dieser Sexualgeschichte, ja, so. Also da wird sehr oft von Abstinenz gesprochen und auch von Askese. Meist betrifft der Verzicht in erster Linie die Bereiche Genussmittel und Sexualität. Hinzu kommen Maßnahmen zur körperlichen und geistigen Ertüchtigung. In manchen Fällen auch Übungen im Ertragen von Schmerzen.
Okay, alles klar.
Es gab ja in der Antike, ich weiß diese Geschichte jetzt gerade nicht mehr so genau, aber da gibt's ja dieses Bild von dem Menschen, der auf der Säule sitzt, ja. Und da gibt's ja ganz viele, es ist so eine biblisch-göttliche Geschichte, wie lange kann der auf dieser Säule sitzen? Und da versucht natürlich auch mal so ein teuflisches Element, ihn davon runterzuholen. Aber letztendlich ist ja das Fasten oder was wir heute machen, enthaltsam leben, was Mönche machen und Nonnen in Klostern, ist ja eigentlich alles dasselbe. Sie haben geraten immer wieder in die Versuchung, ja, und müssen dem standhalten. Das ist das ja eigentlich, was Verzicht, Askese und Abstinenz sind. Mhm. Ne? Im heutigen Sprachgebrauch werden die Wörter Askese und asketisch und Asket verwendet, wenn eine freiwillige Enthaltsamkeit zwecks Erreichung eines als höherwertig geltenden Ziels praktiziert werden. Dabei können religiöse oder auch philosophische Motive in den Hintergrund treten oder ganz entfallen. Heißt, ich glaube, so seit den 50ern oder 20ern oder sagen wir mal bis letztes Jahrhundert war Askese eigentlich immer verbunden mit Religiosität oder Philosophie. Das fällt halt heute weg. Heute sind es Sachen, die im ganz normalen Business stattfinden. Ne? Ich verzichte auf Zucker, ich verzichte auf Fleisch, ich verzichte auf Sexualität, ich verzichte auf das und das. Ne? Und es hat gar keinen großen philosophischen oder religiösen Kontext. Aber es kommt aus Religion und Philosophie. In der Religion haben wir zwei verschiedene Stränge. Das ist einmal der egozentrische Verzicht. Dazu gehören das Opfer, die Askese und der Gehorsam. Das finde ich, sind drei sehr spannende Worte. Und dann gibt's so den transzendierenden Verzicht. Sozusagen der andere Strahl, das sind Anspruchslosigkeit, Authentizität und Selbstverwirklichung. Und da sehen wir schon, dass das irgendwie ganz andere Komponenten hat. Ne? Einmal mache ich mich selber zu etwas, ich mache mich zum Opfer, ich bin asketisch, ich bin gehorsam, weil da irgendwas Höheres ist. Und das andere kommt aus mir heraus, weil ich an etwas glaube, bin ich anspruchslos, bin ich authentisch, will ich mich selbst verwirklichen. Ne? Das kommt aber alles so ein bisschen, das geht alles so ein bisschen in... Wird immer mehr vergessen, so, und aber was jetzt kommt, und da habe ich etwas Schönes gefunden von der von einer Studiendekanin der Wirtschaftspsychologie, die sagt, rund um Weihnachten klingt Verzicht wie ein Fremdwort für uns. Essen, Trinken, Feiern, Geschenke, von all denen gibt's in dieser Zeit meist zu viel. Doch macht uns dieser Überfluss auch glücklich? Dann haben wir die Professorin Claudia Gerhard, die sagt, wir sind zufriedener und glücklicher, wenn wir auf einige Dinge verzichten. Selbstdisziplin löst positive Gefühle aus. Mhm. Finde ich schon mal spannend. Ne? Wir haben ja auch über Disziplin im letzten Stück so ein bisschen gesprochen. Und dann hat die was ganz, ganz Tolles, finde ich, gesagt. Es gibt eine Angst, etwas zu verpassen. Das ist Fear of Missing Out, wird FOMO abgekürzt. Und das passiert vor allen Dingen jetzt zur Zeit nicht nur im analogen Bereich, sondern einfach auch im digitalen Bereich. Ne? Wenn wir mal uns selber überprüfen, wie oft haben wir das Handy in der Hand, wie oft gucken wir, ob irgendwas passiert, bei Instagram, bei unseren E-Mails, bei WhatsApp, bei Telegram, was weiß ich. Ne? Und wir sind immer, immer on im Kopf, um zu gucken. Aber wie oft passiert da jetzt wirklich was? Also auch was Relevantes für uns, ne?
Zu selten.
Und genau. Und im Analogen ist es eher, dass ich die Sorge habe, eine gute Party zu verpassen oder irgendwie mir lieber zwei Verabredungen, weil falls eine wegbricht, dass ich doch noch eine andere habe, weil mich alleine ertragen kann ich nicht so gut, ne? Und dann sagt die, wenn wir bewusst auf etwas verzichten, wirkt einem drohenden Kontrollverlust entgegen. Und ich glaube, viele von uns haben schon die Kontrolle verloren, ehrlich gesagt. Also manchmal habe ich so das Gefühl, beim Kaufverhalten in meinem Haus, was da für Päckchen und Pakete kommen, habe ich mir gedacht schon neulich, hier ist schon die Kontrolle verloren gegangen bei manchen Menschen. Und sie sagt auch noch, Selbstdisziplin lässt uns wieder Herr der Lage sein. Fand ich aber jetzt auch, habe ich mir dick gemacht, habe ich gedacht, Herr der Lage oder auch Frau der Lage. Ja. Mhm. Das ist so ein Sprachgebrauch, da bin ich schon ein Fan, dass man alles einbezieht. Ja. Ne? Herr der Lage sein können wir ja nicht, Frau der Lage kann man auch sein. Ja. Oder vielleicht einfach Mensch der Lage. Ne? Selbstdisziplin. Und aber zu der Selbstdisziplin gehören folgende Dinge und das finde ich spannend. Ein fester Rahmen, realistische Ziele und klare Zeitfenster. Es ist demotivierend, wenn wir einfach nur sagen, ich verzichte jetzt mal auf mein Handy ein bisschen. So. Mhm. Na, sondern zu sagen, ich verzichte nicht auf mein Handy, weil das kann ja auch telefonieren und wichtige Nachrichten. Aber ich logge mich jetzt mal 2 Wochen nicht bei Instagram ein. Zum Beispiel. Na? Das finde ich schon cool. Ne? Fester Rahmen, realistische Ziele und klare Zeitfenster.
Jasmin und ich denken gerade, ei.
Geht nicht. So. Und dann als Abschluss, bevor die Mädels hier über ihre Diäten sprechen,
oh Gott,
habe ich was gefunden. Und zwar gab es ein Science Talk des Bildungsministeriums in Wien. Und der war überschrieben mit, ist weniger mehr, grenzenloser Wachstum versus freiwilliger Verzicht. So. Und das finde ich so spannend, dass wir da mal kurz durchgehen. Asketisch, aber dennoch wortreich, ging es bei einem Science Talk des Bildungsministeriums in Wien zum Thema freiwilliger Verzicht, Notwendigkeit oder Luxus zu. Dass das Wort Verzicht negativ behaftet ist, darüber sind sich die Experten einig. Stattdessen müsse von Veränderung gesprochen werden. Und hier haben wir wieder einen Twist zur letzten Sendung, zum letzten Stück. Ne? Es geht mit dem Schalter im Kopf los und manchmal vielleicht auch, bei welche Worte gebrauchen. Verzicht klingt erstmal so, will ich nicht. Will auf nichts verzichten. Veränderung? Okay, können wir machen. Machen wir mal. Über Pleonexie, also Habsucht, führe kein Weg zum Glück. Das sei schon den antiken Hedonisten bewusst gewesen, erinnerte Hans Schelskorn vom Institut für christliche Philosophie der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien. Die Theorie der grenzenlosen Ökonomie, in der davon ausgegangen wird, dass die Schätze der Natur endlos und deshalb Wachstum immer weiter möglich sei, wurde bereits von Aristoteles als unmöglich zurückgewiesen. Und dann überlegen wir mal Aristoteles, ne? Locker 2, 3, 4.000 Jahre her. Dennoch baue unsere heutige Einstellung auf diesem Prinzip auf. Dick. Wir hoffen noch immer auf verborgene Schätze der Natur, statt uns eine Frage der Einschränkung zu stellen. Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wir leben auf Kosten anderer derzeit und zukünftig lebender Generationen, verwies Christoph Görg. So, von irgendeinem Institut. Auf die Grenzen, die der Planet dem scheinbar unumgänglichen Wachstumszwang auferlegt. Für die ökologische Krise, in der sich die Menschheit derzeit befindet, sei Verzicht oder Askese aber keine Lösung. Um die Krise abzuwenden, müsse es strukturelle Änderungen geben, statt nur eine Anpassung des individuellen Konsumverhaltens. So, jetzt wird's spannend. Die Ideologie, dass immer mehr auch immer besser ist, sei bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Aufkommen der ersten Supermärkte in den 50er Jahren in den Köpfen verankert. Die Angst vor Verzicht sei von klein auf anerzogen, weshalb eine Veränderung der Denkweise nicht so leicht zu bewerkstelligen sei.
Dabei sei Verzicht eigentlich etwas Positives. Selbstbeschränkung sei die Grundlage für ein soziales Zusammenleben und somit Überlebensgrundlage sowie Grundlage des Glücks. Verzicht ist die Möglichkeit, mir einen Freiraum zu schaffen, wo ich entscheiden kann, brauche ich etwas oder nicht. Diese Freiräume werden durch Verzicht überhaupt erst möglich. Gleichzeitig entstünden über den Vergleich mit anderen Mangelgefühle. Wer kauft, sucht sein Glück statt im Sozialen im Materiellen. Wirklich glücklich macht uns aber das soziale Leben. Kaviar zu essen macht nicht glücklich, wenn ich ihn allein esse. Verzicht ist also gut und überraschenderweise ein Kernelement des Kapitalismus. Ich lasse ein bisschen was aus. Ihr kriegt aber diesen ganzen Link. Es ist super spannend, sich das durchzulesen, alles. Den kriegt ihr in den Shownotes. Bisher wurde Verzicht, beispielsweise auf Fleisch oder Flugreisen, als eine private Frage der Moral angesehen. Das treffe nicht mehr zu. Die Freiheit des einen findet an der Freiheit des anderen seine Grenzen. Es ist nicht immer mehr private Angelegenheit, wie ich meine Reisen mache oder welche Produkte ich esse. Dieses Umfeld, auf das es Rücksicht zu nehmen gilt, das sei nicht nur der Mitmensch, sind sich die Experten einig, sondern Tiere und Pflanzen gleichermaßen. Dafür benötigte es keine Bewusstseinsveränderung und das vor allem bei den Jungen. Nein, nicht keine, sondern eine natürlich, die noch offen für Neues und weniger festgefahren in ihren Denkweisen seien. Und da musste ich mich so an Mona erinnern, die ja gesagt hat, sie schafft es nicht mehr vegan zu leben. Sie kann vegetarisch leben aus politischer Sicht, aber sie geht davon aus, dass ihre Kinder das sozusagen wie jetzt annehmen, weil die damit aufwachsen. Ne? Und das sagen die Wissenschaftler ja hier, dass die vor allen Dingen die Denkweisen der Jungen halt verändern müssen, weil wir so fest in unseren Strukturen und damit aufgewachsen sind. Das finde ich schon krass. Weil ich von mir möchte, dass ich schon noch was verändere halt. Ne? Also ich esse ja zum Beispiel Fleisch aus politischen Gebaren nicht. Schmeckt mir schon. Würde ich schon essen eigentlich.
Ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch eine Generationenfrage, weil...
Ja, wir sind ja erstmal grundsätzlich dieselbe Generation.
Naja.
Jawohl, sind wir.
Ja, Frau Katharina.
Ja, das ist schon richtig. Nein, aber ich meine dieses, dass man Dinge voneinander abguckt und sich auch die Dinge, die einem nicht gefallen, ändert. Ich glaube, dass das so ein Prozess der Verhaltensänderung und auch der geistigen Umstrukturierung von Generationen halt immer nur funktionieren kann. Wir haben ja quasi eine Überzeugung, die wir vertreten, so als Generation übergreifend. Vielleicht auch nur bestimmte Teile von einer Generation.
Aber gerade haben die Wissenschaftler ja gesagt, wir wurden sozusagen zur Völlerei erzogen. Letztendlich. Weil war ja immer genügend da. So. Hm. Ich würde dann aber einen Unterschied zwischen West und Ost machen, glaube ich, grundsätzlich in der Erziehung, weil wir ja im Osten schon in einem Mangel gelebt haben auch.
Ja, aber ich glaube, dass eben in so einer Entwicklung des Lebens immer dann der Punkt kommt, ich meine, erstmal lebt man das, was einem vorgelebt wird, weil man ja noch gar nicht genug eigene Erfahrungen hat, um zu reflektieren und in Frage zu stellen. Und dann kommt so dieser Moment, wo man dann halt quasi Wissen angehäuft, gesammelt und so weiter und so fort hat. Und auf einmal kommt der Moment, wo man sagt, warte mal, muss das denn alles so sein? Oder kann ich das eventuell auch anders machen? Wenn mir mal zum Beispiel irgendwas, was mir vorgelebt wird oder was ich erfahre, halt nicht so passt, ne? Und dann kommt dieser Denkprozess angestoßen, dass man sagt, okay, das eine ist vielleicht nicht so, wie ich das für richtig halte. Vielleicht sind da noch andere Sachen. Und ich glaube, dass so eben dieses Generationsbewusstsein entsteht, ne, dass man die Sachen, die Eltern gemacht haben, in Frage stellt, ob das gut ist oder nicht. Und ich glaube, dass das schon stimmt, dass die Jugend da
dass flexibler, man da,
ja,
vielleicht, ne?
Genau. Ja. Weil ich meine, wir machen die Sachen ja so, weil wir diesen Punkt der Bewusstwerdung mehr oder weniger ja schon ein Stück weit überschritten haben, machen wir das ja schon so, wie wir quasi das für richtig halten. Und ich meine, klar muss man im Leben immer bereit sein, weiter zu reflektieren und auch immer mal wieder Sachen in Frage zu stellen. Aber das Grundgerüst steht ja bei uns. Und ich glaube, das wäre ganz fatal, wenn dieses Grundgerüst wenn man das immer wieder so komplett in Frage stellen würde, weil das ja auch immer wieder so eine komplette Entwurzelung der eigenen Person bedeuten würde. Und ich glaube, das macht man halt nicht so oft gut mit.
Aber wenn es jetzt diese krasse Völlerei im Einkaufen zum Beispiel ist, ne, da muss ich sagen, so bin ich nicht erzogen worden. Und das kann mich auch, mir auch schwer vorstellen, dass das in mir verankert ist, weil ich komme eher aus einer Familie, wo das nicht so war. Also wo auch immer gespart wurde und wo auch immer irgendwie Askese eine Rolle gespielt hat tatsächlich, zumindest auch bei meiner Mutter und so. Und trotzdem bin ich in meinen frühen 20ern schon dem Kaufrausch verfallen. Das hat nicht so lange angedauert zum Glück irgendwie. Und ich kann dieses...
Naja, aber das ist doch vielleicht diese Phase, wo man dann das Erlernte in Frage stellt und auch mal andere Sachen ausprobiert, um dann für sich zu entscheiden, okay, welcher Weg ist denn der, den ich gehen will? Und du hast dann halt mal ein paar Jahre lang exzessiv geshoppt, hast festgestellt, eher nicht so meine Welt.
Es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Jahrzehnt zusammen, in dem man aufwächst, ne?
Ja,
was ist da gerade da? Ich glaube, es gab ja auch gewisse Zeiten, da waren viele jetzt ein bisschen dem Kaufrausch
gefallen. Und da war auch dieses Shoppen, Samstag shoppen zu gehen, war ja einfach die Beschäftigung.
Absolut, ey. Ich habe mich so oft mit meinen Freundinnen zum Shoppen getroffen.
Voll. Und danach zu McDonald's, ne?
Das ja,
war so eigentlich McSunday.
Ja, genau. Ich kenne das kenne ich auch.
Das kenne ich tatsächlich auch. Jeden Samstag, immer wieder. Und man hatte eigentlich gar keine Kohle.
Nee, aber trotzdem hat man es irgendwie geschafft.
Man ist irgendwie samstags tagsüber war man in der Stadt shoppen und abends hat man dann die neuen Klamotten auf die Party ausgeführt, auf die man gegangen ist.
Ja. Aber so gefühlt hat das bei manchen ja gar nicht aufgehört. Und wenn ich so sehe auch, das habe ich selber in der Familie auch erlebt, was dann so Leute geschenkt kriegen, was Kinder geschenkt kriegen und diese Überhäufung, das ist ja schon lange so mein Thema, dass ich das auch politisch nicht korrekt finde und umwelttechnisch schon mal gar nicht.
Und automatisch erziehst du das halt sofort an, ne?
Ja.
Sofort. Die Kinder gucken sich das sofort ab. Die denken, es muss so. Ne? Ja. Und das ist echt ein Problem. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, und das ist vielleicht auch dieses, wir haben immer alles zur Verfügung, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Was macht das mit uns, wenn wir jederzeit unseren Kaffee kochen können? Ne? Ich habe neulich so eine Serie geguckt. Irgendwie Zweiter Weltkrieg, kurz danach, wie wichtig den Bohnenkaffee war. Und selbst wenn der total schlecht war, ein Bohnenkaffee nach dem Krieg war sowas krass. Und man hat das alles so geschätzt und fünfmal aufgegossen und so. Und heute, wir kochen ständig Kaffee und immer ist es zur Verfügung. Ja, ich bin ja da eine davon. Na, aber was würde das machen, wenn es Dinge nicht mehr gäbe?
Man würde damit wahrscheinlich besser umgehen, ne? Mit den Sachen, die man zur Verfügung hat.
Mehr schätzen.
Würde sie eher mehr schätzen, auf jeden Fall.
Ich finde diese Verzichtsgeschichte gerade ganz spannend, umso mehr ich darüber lese, dass es einen so verändern kann, halt auch in seinen Sichtweisen, ne? So. Dass ich nicht immer so weitermache, jeden Tag.
Mhm.
Aber Mädels, ihr habt mal so einen unfreiwilligen Verzicht mitgebracht, ne? Nämlich Diät.
Ja, der war ja, ist ja nicht unbedingt immer unfreiwillig, also.
Ach so, Diät klingt für mich.
Ich bin mittlerweile auch kein Fan mehr davon, aber ich meine, wenn man anfängt, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und beziehungsweise auch mit dem Fakt, dass, man eventuell selber nicht mit seinem Körper zufrieden ist, weil man Druck von außen spürt oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, ich muss jetzt was machen und dann entscheidet, dann ist ja auch, weil man ja auch da fehlt der Horizont der Erfahrung im jungen Alter, dass man sagt, okay, was ist denn hier ein vernünftiger Weg?
Wann war denn eure erste Diät? Also in welchem Alter?
Also bei mir war es so etwa mit 16 schon.
Hast du das vorgelebt gekriegt im Elternhaus?
Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter hat tatsächlich damals sich den Weight Watchers angeschlossen und war da relativ, ich glaube, die war mittlerweile, glaube ich, sogar 3 oder 4 Mal sogar dort. Damals gab es noch diese Treffen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Da
haben sich regelmäßig getroffen, um sich zu wiegen. Ich glaube, einmal wöchentlich sogar.
Ja, nicht nur um sich zu wiegen, da geht's auch noch ein paar. Aber
Ich war nie dort, aber ich erzähl's euch gleich. Ich habe das beobachten können und ich war damit auch relativ, ich nenne es mal pummelig. Und mir hat sie dann halt so gewisse Shakes empfohlen, die ich dann auch ausprobiert habe.
Und war deine Mutter sehr dick?
Nee, also eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was sie gewogen hat, aber gefühlt hatte sie immer so 10 Kilo zu viel. Und das hat sich aber gut verteilt. Also das sah jetzt nicht schlimm aus, aber sie
tatsächlich sah nicht schlimm aus.
Eigentlich eher auch im Gegenteil. Also es stand ihr. Ich habe das auch nie richtig verstanden. Und sie hat dann auch immer viel Sport gemacht. Sie ist auch teilweise joggen gegangen, wirklich. Und halt zu den Weight Watchern. Und ich hab's nie verstanden, aber sie hat mir das vorgelebt, definitiv, und mir dann auch ihre Tipps mitgegeben mit 16. Was ich krass finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit 16 muss man einfach keine Diät machen.
Bei mir fing das viel früher an.
Was?
Naja, klar, überleg mal, ich war als Kind auf einer Abnehmkur.
Ach so, ja, stimmt, das war ich auch, aber das würde ich nicht so als klassische Diät.
Ach, das war eine ganz klassische Diät.
Ja, aber so wie ich Diät verstehe, dass man zu Hause so Dinge ausprobiert, weil auf so einer Kur bist du ja ärztlich begleitet.
Ja, das sehe ich nämlich auch so.
Ich war 13.
Wenn man sich vor allem dann diese ganzen Shakes und diese ganzen, also ich habe mich jetzt mit den Shakes, die mir empfohlen wurden, ne, beschäftigt ein bisschen. Wenn ich da jetzt mal reingucke, was da so drin ist und was das macht, das ist völlig bekloppt, sowas überhaupt zu machen.
Ja, aber ich meine, diese Abnehmkur war ja nur der Gipfel der Besorgnis meiner Familie. Und diese Besorgnis hat natürlich auch schon im Vorfeld dazu geführt, dass man dass mein Gewicht und wie man es reduzieren könnte, halt immer so Thema war. Und das ist für mich fängt da Diät schon an, ne? Mhm. Also wenn dir quasi am Frühstückstisch dann gesagt hat, bist du dir sicher, dass du das Brötchen noch essen willst? Okay. Und, also ich meine, das ist für mich auferlegt, der Verzicht, ne? Weil du hast ja dann quasi schon Angst vor diesen Worten, weil sie dich halt wieder daran erinnern, dass irgendwas nicht okay ist so mit dir.
Okay, das gab's bei uns und auch immer natürlich. Aber ich habe jetzt an klassische Diäten wie Ananas-Diät, ich weiß nicht, 14 Tage.
Naja, sowas, ich glaube, nee, solche Sachen habe ich halt grundsätzlich, da gab's halt genau zwei Sachen in meinem Leben, die ich gemacht habe.
Warte kurz, bevor du sagst, hat deine Mutter oder dein Vater, haben die auch diätet?
Na, meine Mutter war, glaube ich, war auch mal bei den Weight Watchers. Und na, ich ehrlich gesagt kann ich es dir nicht so 100% genau sagen, weil irgendwie meine Mutter hat immer mit ihrem Gewicht gekämpft, also auch ähnlich wie bei Jasmins Mutter. Ich habe sie nie als dick empfunden. Also ich würde auch heute immer sagen, meine Mutter war vielleicht mal eine Weile nicht gärtenschlank, so und normal gebaut. Und vielleicht normal gebaut mit einem kleinen Hang zu einem Wohlstandsbäuchlein, sag ich mal. Ne? Aber
also ich kenne ja deine Mutter nun auch und ich würde bei weitem nicht sagen, dass sie dick ist.
Nee, egal welche Zeit in ihrem Leben, also aus welcher Zeit in ihrem Leben ich Bilder betrachte, würde ich immer sagen, eine Frau, die grundsätzlich mit ihrem Gewicht kämpft, also in einem stetigen Bergauf und Bergab, aber nie problematisch. Also ich meine, mein Gewicht ist ja gesundheitlich bedenklich streckenweise und das in dem Bereich hat sich das bei ihr nie bewegt. So. Mhm. Aber ich glaube, dass eben genau das, die Angst davor, dass es sich in so eine Bereiche bewegen könnte, sie halt so dafür sensibilisiert hat, mich davor zu schützen, und es hat halt echt das Gegenteil bewirkt, sage ich.
Bei mir genauso im Übrigen, ja. Genau dasselbe.
Bei mir auch genau dasselbe. Ja, ja. Und bei mir ist auch spannend, also bei mir hat, seitdem ich sehr, sehr klein bin, Gewichtabnahme eine Rolle gespielt bei meiner Mutter. Und die hat ja sogar auch Pillen genommen. Und das Spannende bei meiner Mutter finde ich aber auch heute, die ist ja dünn. Ja, die ist klein und dünn. So, aber sie hat dann irgendwie, als sie mit mir schwanger war, hat sie mal gesagt, hat sie irgendwie 90 Kilo gewogen und das wollte sie nie wieder in ihrem Leben. Und da hat das Ratter sozusagen auch angefangen, ne? Und meine Mutter hat wirklich asketisch gehungert, Pillen genommen und so. Und das kriegt man ja mit die ganze Zeit, auch als Kind, ne? Und es wurde dann schwierig, ja, als sie das von uns auch verlangt hat, ne? Mhm. Und da fing ja der sozusagen bei uns der Teufelskreis dann an, bei mir und meiner Schwester, ne? Und das würde ich schon als Askese bezeichnen, was da bei uns passiert ist. So.
Naja, wie gesagt, meine Mutter hat immer mal gefastet und hat mal dieses und jenes Ernährungskonzept ausprobiert, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir zu Hause irgendwie mit Slim Fast oder mit irgendwelchen Brigitte-Diäten oder so hantiert hätten. Also das ist einfach, aber es kann sein, dass es passiert ist und es einfach nur nicht in meinem Gedächtnis hängen geblieben sind. Für mich die absolut Kernerfahrung war, als meine Oma mir eine Diät bestellt hat. Also wirklich.
Wie alt warst du?
Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es muss frühes Teenie-Alter gewesen sein, denke ich. Aber ich weiß ja, meine Oma hat ein paar letzte Versuche mit mir unternommen.
Das klingt.
Ja, wirklich. Also ich war ja grundsätzlich immer schon so ein bisschen anders, sag ich mal. Und meine Oma fand zum Beispiel immer ganz schwierig, dass ich nicht in der Kirche bin und dass ich nicht an Gott glaube. Und ich weiß noch genau, zu meinem 18. Geburtstag hat sie mir echt als allerletzten Versuch zum Geburtstag ein Buch geschenkt, das hieß Die Menschen der Bibel.
Mm.
Und ich habe noch irgendwas anderes gekriegt, aber da habe ich mir auch so gedacht, so, oh ja, danach haben wir nie wieder drüber gesprochen. Weil das war wirklich so dann so der allerletzte Versuch, mich zu bekehren. Und es hat halt nicht funktioniert. Und so war es eben auch mit dem Essen. Meine, es war halt immer Thema und das Kind ist zu dick und man muss da was machen und wir müssen besser aufpassen. Und dann hat sie eine schweineteure Diät für mich bestellt, wo man abgepackte Lebensmittel, also so zwei Scheiben Pumpernickel mit so einer kleinen Dose Leberwurst oder weißt du so, es war halt alles so klein abgepackt, unglaublich, könnten wir heute gar nicht mehr machen, glaube ich, wegen der Verpackung, da kriegst du einen Verpackungsmüll-Shitstorm an Hacken. Und damals gab es das aber irgendwie, und da hast du halt pro Woche, glaube ich, ein Paket gekriegt und da waren halt für die 7 Tage deine Mahlzeiten, die du verzehren durftest, fertig abgepackt. Also es gab dann halt auch so Fertiggerichte, die du dir relativ schnell warm machen konntest und so. Und es war fürchterlich, es hat scheiße geschmeckt, es war halt einfach auch viel zu wenig. Ich fand den Zwang, dass ich schon eine Woche vorher wusste, was ich da an dem Sonntag zum Frühstück essen soll.
Weil du hast es gemacht.
Fand ich, ja, ich habe es gemacht, aber ich glaube...
Wie lange ging das?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es ist schon so lange her, dass ich mich nur noch schemenhaft dran erinnere. Vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, so. Ich habe jetzt auf jeden Fall geguckt, weil ich mich auch nicht mehr daran erinnere, wie das hieß. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es sowas heute noch gibt. So. Und jetzt habe ich aber gegoogelt und habe eingegeben, quasi Diätessen nach Hause geliefert oder so. Irgendwie sowas habe ich gegoogelt. Und es gibt tatsächlich noch einen Anbieter, der sowas heißt Die Ekö oder Die Eko. Und ich, da kriegst du halt auch, darfst du 5 Mahlzeiten am Tag essen und die kriegst du halt alle quasi fertig nach Hause geliefert. Also du musst sie dann noch warm machen, aber prinzipiell musst du nicht kochen, sondern kannst du das halt immer alles warm machen und das Frühstück ist abgepackt. Ich habe nicht geglaubt, dass es das noch gibt, aber es gibt es tatsächlich noch. Mich hat das total verwundert, weil ich mir gedacht habe, in Zeiten von hier Müllreduzierung und bewusst essen und selber kochen und frisch verarbeiten und diesen ganzen Ernährungstrends, die ja nun, und Healthy Lifestyle ist ja quasi so das Krasseste, was man gerade, womit man halt auch so Geld verdienen kann, ne? Und dann bieten die sowas an. Und dann habe ich mir gedacht, na, guckst du mal aus Spaß, was die Scheiße kostet, so, ne? Mich hat's fast weggeledert. Da gibt es halt so unterschiedliche Pakete. Oh, warte, ich muss kurz gucken, ob ich es finde. Den Shop. Ich musste auf jeden Fall so hart lachen, weil bist da irgendwie mit 200 bis 500 Euro dabei. So
Im Monat.
Ja, ja. So, wo du dir halt denkst, alter Schwede, Mann. Und ja, es sah jetzt auch nicht so unglaublich lecker aus, dass man das hätte machen wollen.
Da muss man mal zusammenrechnen, was man an Lebensmitteln ausgibt pro Wahnsinn. Monat.
Wer trotzdem Bock hat, ich würde es mal, ich einfach nur für aus Spaß und der Freude gibt's den Link in den Shownotes.
Wahnsinn.
Ja, und das war wirklich so die schlimmste Diät.
Hast du denn was abgenommen?
Ja, 100 pro habe ich irgendwas abgenommen, weil es war ja damals, ich wurde ja auch das war ja noch nicht die Zeit, wo man sagen konnte, okay, ich bin alt genug, ich gehe dann halt, wenn ich keinen Bock auf den Kram habe, in den Supermarkt und kaufe mir den Scheiß, den ich essen will, sondern ich wurde ja damals auch noch kontrolliert und reglementiert aus dem Elternhaus, ne? Und dementsprechend habe ich das vermutlich gegessen. Ich kann mich aber an die Erfolge nicht erinnern.
Kannst du dich noch erinnern, wie viel du auf deiner Abnehmkur abgenommen hast?
Nee, kann ich mir auch nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, es war nicht immens viel, ich glaube 5 oder 6 Kilo, aber die waren halt wirklich gut abgenommen, sage ich mal, ne? Also mit einem vernünftigen Programm.
Ich habe damals, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, ich glaube 3 oder 4 Wochen, und ich weiß noch ganz genau, dass ich 8 Kilo abgenommen habe.
Wie alt warst du da?
Na, 13 war ich, kurz vor 14. Oder auch so kurz vor, ich war ja während der Wende 13. Es hat sich alles so ein bisschen, kurz danach war dann die Wende, würde ich sagen, also 89. Genau. Aber ich weiß irgendwie ganz genau, dass ich 8 Kilo abgenommen habe, aber das war purer Stress einfach, ne? Irgendwie, vor allen Dingen, wenn du Kind und in der Entwicklung bist oder Mädchen auch noch in der Pubertät. Und lustigerweise, ich war ja gar nicht so dick. Also andere Menschen in meiner Familie haben das aber gedacht.
Oh, ich empfand die Kur als fürchterlich, aber nur weil, also nicht wegen, ich habe mich so einsam gefühlt, also ich habe mich so abgeschoben gefühlt und ich habe mich nicht, also ich habe ja schon mal in einer anderen Folge mit Fett und Zucker erzählt, ich habe mich halt gefühlt wie ghettoisiert, mit lauter fetten Kindern, und ich habe mich aber selber nicht so empfunden und ich habe immer, was soll ich denn hier, ey? Und dann wirst du wie so durchs Dorf getrieben bei der Sportrunde am Morgen und alle gucken dich an.
Das ist furchtbar.
Und du denkst dir so,
voll das Stigma.
Ja, voll. Und ich habe mich genau so gefühlt und ich hatte Heimweh wie Sau und ich wollte einfach da weg. So.
Hast du mal mit deinen Eltern darüber gesprochen? Ist denn das bewusst, ja, was das gemacht
hat? Meine Mutter weiß das auf jeden Fall.
Aber das war bei mir nicht so, weil ich war das erste Mal verliebt in Philipp, weiß ich noch bis heute.
Sie gehen raus.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass er Arztsohn war. Guck, und der musste auch abnehmen. Aber bei uns war der Unterschied, bei uns war Zunehmen und Abnehmen in einer Klinik. Das war ein bisschen Horror. Wir haben auch alle zusammen gegessen.
Oh, krass.
Ja, das war krass. Aber was ich schon immer mochte, und das war vielleicht der Unterschied zu dir, ich mochte ja schon immer andere Menschen. Und wir waren so ein Trupp. Wir hatten auch zusammen Schule und dann, also abends war es halt so ein bisschen so Ferienlager-Feeling. Ich mochte das mega gerne. Nee. Das Einzige, was bei mir problematisch war, war Sonntag war Safttag. Das ging gar nicht.
Den ganzen Tag nur
Sonntag
Saft?
Sonntag gab es nur Saft.
Und das zum Sonntag. Wer denkt sich sowas
und aus? Und ich weiß noch, Tag, wo ich sündige, weißt du?
Ja. Und da weiß ich immer noch, habe ich eine Karte nach Hause geschrieben, heute ist der letzte Safttag, endlich. Weil das war für mich so in Form von Verzicht, ne? So den ganzen Tag nichts essen, das war schlimm für mich. Das weiß ich noch wie heute. Aber ansonsten, das habe ich euch ja schon mal gesagt, habe ich ja nie eine Diät gemacht. Also ich habe es dann mal so mit Nahrungsumstellungen versucht, aber so Diäten habe ich nie gemacht. Aber jetzt kommt mal mit euren Diäten hier um die Ecke, das interessiert mich.
Möchtest du mit deinen Shakes anfangen?
Na, ich kann mal mit den Shakes anfangen. Und zwar habe ich mich tatsächlich mit Yokebe und Slimfast beschäftigt. Das waren so die Ratschläge meiner Mutter, wenn es vor allem um schnelles Abnehmen ging. Denn meiner Mutter war vor allem immer sehr, sehr wichtig, dass ich das ganz, ganz schnell schaffe. Es ging nie um Nachhaltigkeit. Es ging eher darum, so, wie viel schaffen wir jetzt in 14 Tagen, mein Kind? Und ich habe tatsächlich als allererstes Slimfast ausprobiert. Eine sogenannte Formula-Diät, also wo man tatsächlich Mahlzeiten durch Shakes ersetzt.
Gibt's heute übrigens auch noch.
Aber Slimfast, heute machen das eigentlich alle mit Eiweißshakes, ne?
Nee, aber Slimfast gibt's tatsächlich noch, auch nach wie vor in... Passt auf, 4 Geschmacksrichtungen. Schoko, Erdbeer, Cappuccino und Vanille.
Ja. Cappuccino ist neu.
Cappuccino durfte ich dann mit 16 schon trinken, fühlte mich wahnsinnig erwachsen, weil da habe ich nämlich einen Kaffee getrunken. Passt auf, in einem Shake stecken 230 Kalorien. Über den Tag verteilt soll man während dieser ganzen Phase 1400 Kalorien zu sich nehmen. Generell darf man bis zu 6 Mahlzeiten zu sich nehmen und 3 Mahlzeiten werden ersetzt durch Shakes. Und dann hat man noch die Möglichkeit, Snacks zu sich zu nehmen. So, dann gibt es die Möglichkeit, nach einer gewissen Woche das Abendessen durch Kochen zu ersetzen. Also man darf als Frau 600 Kalorien dann zu sich nehmen.
Und ich dachte, man darf als Frau kochen.
Man darf als Frau kochen. Man darf als Frau kochen und 600 Kalorien zu sich nehmen für den Mann, der im Übrigen 800 Kalorien zu sich nehmen darf. Und hier... Für stellt natürlich auch Slimfast ganz tolle Rezepte zur Verfügung. Ganz klar.
Und auch die Frau, die kocht für den Mann?
Nee, leider nicht. So, außerdem darf man Snacks zwischendurch naschen, um Heißhungerattacken zu vermeiden. Das ist tatsächlich auch der einzige Vorteil bei Slimfast, dass man während dieser ganzen Geschichte nicht ganz so sehr zu Heißhungerattacken neigen soll. Ein Snack darf allerdings nicht mehr als 100 Kalorien haben und auch dafür gibt es einen Plan auf slimfast.de. Ja, genau, diese Dauer der Diät ist davon abhängig, wie viel man abnehmen will. Und da sehe ich auch das ganze Problem, denn sobald man das Zielgewicht erreicht hat, kann man sofort aufhören.
Ja, geil. Und dann ist das Leben rosarot.
Dann ist das Leben rosarot und man wird nie wieder zunehmen. Genauso wie bei Yokebe, was dann auch gleich kommt, wird Sport empfohlen. Also die Sport auch, aber in erster Linie Sport. Und man soll tatsächlich gucken, dass man Bewegung in den Alltag integriert. Ja, das ist halt bei den ganzen Shake-Geschichten steht das irgendwie immer mit dabei. Der Shake setzt sich zusammen aus Protein, Eiweiß, 23 verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und Fettsäuren. Aber was ich auch noch sehr interessant fand bei meiner Recherche, dass ich rausbekommen habe, wer denn der Hersteller und Produzent von Slimfast ist.
Nestle.
Nee, Unilever.
Ah ja, das ist der andere.
Und Unilever ist einfach mal der größte Palmölkonsument der ganzen Welt. Und schon alleine deswegen sollte man diesen ganzen Scheiß hier überhaupt gar nicht unterstützen. Das ist eigentlich das.
Was kostet denn so ein Shake? Also so ein Pulver?
Das habe ich auch, warte mal, wo habe ich denn das aufgeschrieben?
Und wie viel braucht man dann?
So. Also man braucht ja am Tag 3 Portionen. Ich habe das bei Yokebe, habe ich das aufgeschrieben. Aber ich glaube, die nehmen sich alle nicht viel. Die kosten so zwischen 10 und 12 Euro und man kriegt so 12 Portionen raus. Also kann man sich ausrechnen, reicht immer so 4 Tage. Hm. Wird auch ein teures Unterfangen, denn hier muss man auch noch kochen. Ja, das kommt noch mit dazu.
Das ist eine, und man kriegt nicht mal die Frau dazu.
Man kriegt nicht die Frau dazu, ja.
Aber die halten sich schon ganz schön lange am Markt.
Was,
ne?
Die Frauen?
Nee, Slimfast. Slimfast gibt's schon wirklich sehr, sehr lange.
Oh, Harry Weinfurt hat
Harry
dafür.
Weinfurt, ja, absolut, sagen.
Wie viel hat der damit abgenommen?
Keine Ahnung, aber ich kann mich als Kind oder ein Jugendlicher an diese Werbung erinnern. Mhm. Ganz schrecklich.
Was ich noch rausbekommen habe, tatsächlich hat sich auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft dazu mal geäußert und hat gesagt, eine Senkung der Kalorienzufuhr kann auch mithilfe einer Mahlzeitenersatzstrategie mit Formula-Produkten erreicht werden. Und dieses Konzept kann auch langfristig ohne wesentlichen Risiken beibehalten werden. Also die unterstützen das tatsächlich, liegt wahrscheinlich auch am Hersteller und Produzenten, schätze ich mal ganz stark.
Guter Lobbyismus.
Ja, dann sagen sie, dass man einen durchschnittlichen Gewichtsverlust nach 3 Monaten von 6,5 Kilo zu erwarten hat. Und ein effektives Abnehmen ist demnach mit Eiweißshakes wie Slimfast möglich. Also es wird tatsächlich empfohlen. Krass. Was mich tatsächlich ehrlich gesagt sehr erstaunt.
Das ist höchst chemisch,
das
oder?
Ist, ja, absolut.
Und was mich halt an solchen ganzen Geschichten nervt, ist, dass es halt nichts schult, ne? Also ich meine, das, was du grundsätzlich brauchst, also an Wissen, um deinen Körper nachhaltig gesund zu ernähren, das lernst du halt nicht. Du lernst, okay, ich muss hier, also ich meine, das, was du lernst, ist, ich muss ein Defizit erzeugen und mehr Energie verbrauchen, als ich aufnehme. Als Faustformel ist das ja auch richtig. Aber wie man das gesund quasi ohne, auch wenn man nicht viel Kohle hat, quasi umsetzen kann, das lernst du halt nicht.
Was ich viel schlimmer finde, dass es halt einfach keine dauerhafte Lösung sein kann, ne? Also das, hier wird einfach nicht perspektivisch, hier wird einfach nicht in die Zukunft geguckt. Das finde ich einfach das allergrößte Problem. Ich meine, jemand, der viel Geld hat, der kann sich das ja leisten. Das ist ja auch schön, dass er das macht, kann er machen. Auch wenn da noch, was weiß ich, für Mist drin ist. Aber er wird es einfach auf Dauer niemals durchhalten.
Ja gut, aber wenn das Programm zum Beispiel beinhalten würde, ne? Ich würde jetzt da gleich mal zu Weight Watchers über, nee, du kannst vorher noch Yokebe machen. Aber wenn es beinhalten würde, dass du begleitet wirst und dir jemand sagt, wir können so starten, um erstmal einen Grundstock zu legen, um diesen Kreislauf des, ich habe immer Hunger und ich muss immer mehr essen und so, das ist ja, um den zu unterbrechen, finde ich das nicht so schlimm. Aber ich finde halt, dass du dann damit so alleine gelassen wirst, ne? Und dir keiner sagt, okay, und wenn wir damit dann aufhören oder wir gehen da schleichend raus, indem wir halt erst 3 Shakes am Tag und dann, das machen wir 2 Wochen, dann gucken wir, wie sich das mit deinem Hunger und deinem Gewicht entwickelt und so weiter und wie viel wir schon gelernt haben. Und dann machen wir eine Mahlzeit mehr und dann gucken wir mal, wie das mit Salat und dir so funktioniert. So, ne, solche Geschichten.
Wie schmecken diese Shakes dann?
Ich habe keine Ahnung.
Also das muss ich sagen, Slimfast schmeckte tatsächlich gut, leider. Ja, tatsächlich gerade Cappuccino und Schoko.
Ja, aber auch völlig falsch.
Passt wie Eis, tatsächlich.
Ja? Nee, aber guck mal, auch das ist doch schon völlig falsch als Ernährungskonzept, dich auf diese Geschmäcke zu konditionieren. Ja. Ne? Also zu sagen, es muss süß sein und es muss nach irgendwie Süßigkeit und Genuss und sowas schmecken.
Ja, aber damit krallen die sich natürlich auch die Leute, die das unbedingt...
Ja, aber deswegen funktioniert es nie langfristig.
Aber ja, die funktionieren alle nie langfristig.
Wenn du die dann weglässt, hast du halt Bock auf süßen Cappuccino und auf süßes Eis.
Aber das ist ja das Problem aller dieser Shakes. Es ist nicht langfristig durchhaltbar.
Ja,
es
geht nicht. Und ich war ja neulich in so einem Sportfachgeschäft für Eiweiß. Ernährung. Und als ich gesehen habe, in wie vielen Sorten es diese Eiweißpulver gibt, ist ja verrückt.
Ja,
absolut. Da stehen 16 Sorten von einem Produkt.
Ja.
Ne, also da wird ja schon, das ist ja auch ein riesen Markt.
Absolut.
Ne, also diese Eiweißgeschichten zusätzlich.
Die Diätindustrie.
Ach, das ist ein Milliardengeschäft. Ja. Und ich meine, da gibt's noch diese ganzen Pillen, ne, was du schon erzählt hast, die gibt's ja nach wie vor. Es gibt ja auch so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Formula, bla 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 bla, die man auch 3-mal am Tag zu sich nehmen kann und die irgendwelches Fett binden soll
aus dem Körper. Oder die du nehmen sollst und dann hast du wie Schwämme im Magen, dass dein Magen halt schon ein bisschen voll
die
ist.
Die aufgehen.
Und dass du halt dann kein Hungergefühl mehr hast. Weil
SpongeBob
du
im Bauch.
SpongeBob im Bauch. Ja gut, aber ich finde, das ist ja sowas, ich glaube, da begreift auch der letzte Hirni, dass das grundsätzlich nicht...
Ich glaube es nämlich nicht.
Meinst du?
Nee, ich glaube tatsächlich, wenn du so ein bisschen hoffnungslos bist, du hast nur eine gewisse Kalorienzahl erreicht, so war es ja bei mir auch. Ich habe das ja dann auch später nochmal alleine gemacht, ohne meine Mutter, mit ihr dann Yokebe tatsächlich. Wenn du tatsächlich eine gewisse Kilozahl erreicht hast und du bist einfach hilflos. Weil du bist vielleicht doch an einem Punkt, wo du sagst, oh, mir ist es irgendwie peinlich, zum Arzt zu gehen und zu sagen, gucken Sie mich an, ich bin irgendwie zu dick. Mir war es zu peinlich, ja. Mhm. Meine Ärztin hat mich schon nett darauf hingewiesen, dass man mal was machen müsste. Und
das geht einem ja auch auf den Sack mal nebenher.
Ja. Naja, aufgrund meiner Blutwerte damals tatsächlich. Man sollte sich doch langsam mal umorientieren, aber ohne natürlich konkrete Hilfe. Mhm. Und dann... Sagen wir mal, das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Bin ab einer bestimmten Kilozahl nicht mehr zum Arzt gegangen. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, wie kriegst du das ganz schnell hin? Und dann kaufst du dir halt schnell in der Apotheke mal so einen Shake oder im Internet bestellst du dir halt sowas ganz schnell. Und das funktioniert natürlich auch mal, wenn man es eine Woche macht. Aber allein schon das durchzuhalten, ist natürlich schon eine krasse Geschichte. Dass man aber eigentlich, ich finde, ehrlich gesagt, müsste man es in die Schule aufnehmen. Irgendwie gesunde Ernährung,
voll.
Schulfach, Kochen.
Voll.
Aber Kochen, gesund kochen und nicht, wie koche ich Nudeln?
Wir hatten
oder
das
wie,
in der Schule.
Ja, ich hatte es nicht. Aber ich finde auch, ich habe eine Freundin, die hatte Haushaltsunterricht, Haushaltskunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die hat keine gesunden Lebensmittel gelernt. Die hat gelernt, wie macht man Eierkuchen, wie kocht man Nudeln. Da war nichts Gesundes. Die hat irgendwelche komischen Kekse gebacken. Ja,
ja, und auch alles, was ich mir jetzt sozusagen als jetzt über den Podcast aneigne, ne? Wie viel Kalorien brauche ich pro Tag? Wie kann ich ins Defizit gehen, wenn es mal Not am Mann ist? Ne? Was kann ich tun? Welche Lebensmittel sind für das gut? Und ne, diese ganz kleinen Sachen, wie viel Obst und wie viel Gemüse, müssen 5 Mahlzeiten sein, so. Da kann man ja auch die verschiedenen Seiten mal anbieten und dann sagen, okay, was möchtest du davon? Genau. Weil es ist ja nicht so, dass man unbedingt 5 Mahlzeiten braucht. Manche sind mit einer Mahlzeit oder 2 glücklich.
Ja, wie lernt man auch mal auf seinen Körper zu hören? Richtig. Ne? Was braucht man eigentlich? Richtig. Und ich finde, das gehört tatsächlich
in die Schule. Und was ist vor allem eine Mahlzeit?
Richtig.
Also ich meine, das ist ja, ich kann halt zu einer Mahlzeit 500 Gramm Nudeln essen.
Kann ich.
Oder ich kann halt sagen, ich esse 125 Gramm Nudeln. Ja. Und das ist für mich halt auch eine Mahlzeit. Und ich kann halt sagen, ich mache 500 Gramm Nudeln und verteile die am Tag. Also ich meine, mal abgesehen, ich kann das auch zu einer Portion essen. Also, na, gerade nicht, aber konnte ich auch schon. Und war dann auch den ganzen Tag satt. Aber auch da muss ich mal gucken, ist es, was macht das mit meinem Blutzuckerspiegel? Ist mein Lieblingsthema aktuell so, ne? Weil ich kann das alles auf einmal essen und bin den ganzen Tag satt. So, hab aber einmal diesen Blutzuckerspiegel, der bis sonst wohin, und das fördert alles. Das fördert Herzinfarkt und so. Und dann denke ich mir, ist es nicht vielleicht sinnvoller zu sagen, ich esse dann halt einmal mehr am Tag. Und dafür dann halt nicht so viel in den einzelnen
Schüssen. Dafür bereite ich Sachen auch zu, dass sie einfach schmecken.
Ja, aber ich habe mich jetzt tatsächlich gerade gefragt, bevor ich diesen Shake nehme, der ja wieder irgendwie hochverarbeitetes Lebensmittel ist, ne, chemisch, wovon wir eigentlich ein bisschen weg wollen, verzichte ich nicht lieber auf eine Mahlzeit? Ne? Kommt das dann nicht irgendwie aufs Gleiche raus? Ne?
Naja, ich glaube, da hast du dann wirklich das Problem, was die beschreiben, dass wenn du in diesen Verzicht gehst, dass du in diese Heißhungergeschichte kommst, weißt du? Mhm. Also, dass du halt dann dieser Moment kommt, wo du sagst, ich hab Hunger und ich muss was essen und ich brauche jetzt, dann signalisiert dein Körper dir ja auch, ich brauche jetzt schnelle Energie. Und schnelle Energie ist immer Zucker. Mhm. Ne? Also in den Momenten, wo du Heißhunger hast, hast du nie Heißhunger auf, ich hab jetzt so Bock auf eine Kartoffel oder ich möchte jetzt gern so gerne eine Portion Vollkornnudeln essen, sondern du denkst dann in dem Moment so, oh geil, jetzt so ein Stück Schoki oder jetzt halt mal schnell ein Stück Kuchen oder sowas, ne? Das ist ja das, wonach bei deinem Körper ja instinktiv weiß, woher er schnelle Energie kriegt, ne? So. Mhm. Und ich glaube, das ist die Gefahr bei, ich verzichte ohne Ersatz.
Mhm. Ich finde diese Shakes, das ist für mich so ein falsches Symbol,
ja,
ne? Irgendwie mal davon abgesehen, dass die damit viel Geld verdienen. Aber das ist ja sozusagen jetzt in dieser Sportler- und Healthy-Geschichte ja auch total in, ne? Dass ich irgendwie überall synthetisch hergestelltes Eiweiß reintue.
Das stimmt, aber die essen das ja nicht als Mahlzeitenersatz.
Genau, die machen das
halt, nach dem Training.
Genau, oder die machen das halt überall noch rein. Ja, aber die müssen es ja auch erstmal erwerben und es ist auch künstlich hergestellt.
Natürlich.
Und da kommt auch ein künstliches Aroma rein. Ne?
Abgesehen davon, es gibt halt normale Lebensmittel, mit denen man das halt auch wirklich aufnehmen kann. Und das.
Du machst ja jetzt Sport.
Genau.
Und auch relativ viel.
Ja.
Unterstützt du das irgendwie durch bestimmte Lebensmittel?
Ja, tatsächlich. Soll ich dafür jetzt Werbung machen?
Naja, so ungefähr.
Eigentlich muss ich auch nicht unbedingt. Also was mir zum Beispiel total Energie gibt vorm Training, ohne dass ich jetzt dadurch Muskeln aufbaue, ist Espresso. Eine Tasse Espresso ist wie so ein Schub für den Körper tatsächlich, um erstmal so eine Stunde am Stück. Ich trainiere tatsächlich auch auf nüchternen Magen. Das heißt, ich hau mir früh einen Espresso in den Kopf und dann geht es erstmal los, eine Stunde Training. Und dann schaue ich, dass ich danach Eiweiß zu mir nehme in Form von Eiern tatsächlich. Also ich esse jetzt nicht mega viele Eier am Tag. Aber ich gucke, dass ich viele Nüsse esse.
Also meine Eier.
Aber ich gucke, dass ich zum Beispiel auch viele Erdnüsse esse. Erdnüsse haben extrem viel Eiweiß. Und gucke, dass ich halt über solche Sachen gehe.
Holst du dir die raus? Also aus der Hülle?
Es gibt tatsächlich fertig gepulte Erdnüsse, nur geröstet und nicht gesalzen.
Mhm.
Also das ist wirklich, die sind wirklich richtig
die
lecker.
Die landen in meinem Frühstücksjoghurt häufig.
Ja. Oder halt tatsächlich, ich liebe tatsächlich diesen Ziegenjoghurt oder Quark. Und da mache ich mir dann halt auch ein paar Früchte rein und dann aber viele Nüsse. Und das geht schon alles total gut. Also man braucht diese Shakes nicht. Mhm. Definitiv nicht.
Naja, und sie sind ja auch nicht so gut für den Geldbeutel, ne?
Das kommt noch erschwerend hinzu. Und was ich noch rausgefunden habe, tatsächlich hat dieser Slimfast Shake einen sehr, sehr hohen Ballaststoffgehalt.
Okay.
Aber es fordert halt auch Verstopfung und Magenkrämpfe. Und Man sagt hier tatsächlich, dass man es unter ärztlicher Begleitung durchführen soll, aber das macht natürlich keiner. Ich meine, da müsste es das theoretisch dann auf Rezept geben, ne? Aber das gibt's natürlich nicht.
Ah, spannend. Heute müssen die doch immer sagen, sagt ihr Arzt bei Medikamenten, ne?
Ja.
Slimfast hätte das vielleicht früher auch gemusst, weil jetzt gibt's ja keine Werbung mehr für Slimfast.
Aber
ne?
Tatsächlich ist es bei fast jeder, also selbst bei Weight Watchers, ich mache jetzt, grätsch jetzt doch mal schnell kurz rein hier. Das war ja mein zweiter Versuch. In dann aber schon etwas älterem Alter, also so Anfang, Mitte 20, gab es dann noch mal so eine Phase, wo ich, das war so die Anfangszeit, als ich hier nach Leipzig gezogen bin, wo ich halt grundsätzlich schon mal ungefähr so übergewichtig war, wie ich es jetzt bin. Und dann hat meine Mutter auch wieder, ich liebe meine Mutter für sowas, hat sie halt sich Sorgen gemacht und hat halt gesagt, sie würde mir, also sie selber hat das mit den Weight Watchers gemacht und hätte damit ganz gute Erfahrungen und sie würde mir quasi diesen Monatspass bezahlen. Und damals war der Monatspass beinhaltete, dass du einmal in der Woche, glaube ich, zu solchen Treffen gehen konntest, wo du, also das hatte so ein bisschen was von anonymer Alkoholiker, ehrlich gesagt, so, also weil, gar nicht negativ gemeint, weil ich glaube, dass der Grundgedanke, der hinter Weight Watchers steht, schon richtig ist, also dass quasi Abnehmen beziehungsweise Problembewältigung in der Gemeinschaft besser ist als einsam. Also wenn du Verbündete hast, wenn du jemanden hast, mit dem du, wo du dir Rat holen kannst, wo du Hilfe...
Eine Community.
Ja, eine Community. Nee, ich glaube, oder ein Kollektiv.
Aber das ist auch so menschenabhängig. Ich würde mich da nicht zu zählen.
Ja, nee, ich glaube, aber ich sage auch nicht, dass das für jeden funktioniert. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel, für mich waren diese Treffen, das war okay, weil es Druck aufgebaut hat für mich, ne? Also weil ich wusste, ich musste
man sich da wiegen vor allem.
Ja,
das ist genau
du musstest nicht vor allem, also du wirst gewogen, aber das kriegt, wenn du nicht möchtest, dass jemand das erfährt, dann muss keiner dein Gewicht erfahren.
Aber überleg mal, so funktionieren viele Menschen, ne? Nur unter Druck.
Absolut, ich bin aber auch so ein Mensch.
Und wie viel hat die Waage ausgehalten? Frage, haben die eine mehr als 130 Kilo Waage?
Werden die haben. Also ich, also mit Sicherheit. Weil die Leute, die da waren, die sind da nicht ohne Grund. So, ne? Also ich muss sagen, mich hat das, ich fand das gut, weil wie gesagt, ich brauche immer diesen Druck. Mir hat es nichts gegeben, mich mit den Leuten da zu treffen. Also weil ich möchte mir die Leute, mit denen ich sowas zusammen mache, eigentlich gerne selber aussuchen, weil ich zu denen ein Vertrauensverhältnis brauche. Und das hatte ich jetzt mit der Gruppe nicht. Aber ich glaube, dass das für Menschen, die generell es schwer haben, soziale Kontakte zu knüpfen und sich so einen Circle selber aufzubauen, dass das schon hilfreich sein kann, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und was ich grundsätzlich auch gut finde, ist, dass du professionell begleitet wirst. Also die Leute, die dort coachen, habe ich auch nochmal rausgefunden, sind halt die, also zumindest ist heute so, ob das früher so war, weiß ich nicht. Damals waren es auf jeden Fall Leute, die mit dem Programm selber Erfolg hatten und die halt auch dahinter standen und die sich zumindest auch auf einer wissenschaftlichen Ebene, also auf einer professionelleren Ebene, sagen wir es mal so, damit auseinandergesetzt haben und die dir deine Fragen beantworten konnten. Nicht nur auf einer emotionalen Ebene, sondern tatsächlich auch, wenn es mal so um fachliche Dinge ging. Und das fand ich auch gut, weil du eben nicht das Gefühl hattest, so unglaublich alleingelassen zu werden. Und ich habe auf der Internetseite gelesen, dass das heute sogar alles, die Coaches, die haben einen IHK-Abschluss. Also die haben das halt tatsächlich gelernt. Also die haben hier wahrscheinlich mit Ökotrophologie und Ernährungswissenschaft und so ein Kram, haben die zumindest eine Ausbildung gemacht dann. Also die wissen schon, wovon sie sprechen. Und das finde ich halt grundsätzlich gut. Weil du hast halt eben keinen, der dir das Blaue vom Himmel verspricht. Und ich finde auch die Ziele bei den Weight Watchers sind halt realistisch. Die sagen, mit dem Programm, wenn du dich an die Regeln hältst und wenn du das, also beziehungsweise wenn du das in deinen Alltag integrierst, dann nimmst du pro Woche ein halbes bis ein Kilo ab. Das klingt super frustrierend, wenn du anfängst.
Aber das ist genau richtig, also gesund.
Ist es, absolut. Aber wenn du halt mit dieser, wenn du das, was deine Mutter von dir wollte. Wir gucken jetzt mal, wie wir maximale Erfolge in minimaler Zeit kreieren.
10 Kilo in 2 Wochen.
Ja, nee.
Aber ist nicht wirklich 1 Kilo pro Woche
total? Super gesund, das ist ganz normal.
Aber das meine ich damit. Die nehmen dir halt diesen Druck auch, ne? Mhm. Die sagen, verabschiede dich mal von dieser unrealistischen Vorstellung, dass du in 4 Wochen eine Bikini-Figur hast. So. Ne?
Was?
Und naja, aber ich finde das an diesem Programm, ich würde es heute nie wieder machen. Ja, also es ist mal eine ganz andere Geschichte.
Aber auch wieder da, wie lange hast du es gemacht?
Das habe ich relativ lange durchgehalten. Ich glaube, das habe ich bestimmt 1 Jahr lang gemacht.
So lange?
Und, ja, krass. Und ich habe das, und also das hatte noch eine andere Komponente. Ich war dann irgendwann mal krank mit einer krassen Mandelentzündung, und ich hatte dann eine Mandel-OP und habe da im Krankenhaus ein Mädel kennengelernt, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, und wir haben dann quasi das zusammen noch eine Weile gemacht. Und da hat es dann für mich diese soziale Komponente, dass ich das mit jemandem gemacht habe, der mir halt wirklich auch...
Und wie viel hast du abgenommen?
Ich habe bestimmt 15 oder 20 Kilo in der Zeit abgenommen. Also das war schon, also es war erfolgreich. Und vor allem, was ich auch sagen muss, es war relativ lange nachhaltig, auch ohne das Programm erfolgreich. Also als ich dann schon kein aktives Mitglied mehr war, sondern das halt quasi nur noch für mich gemacht habe, weil ich halt quasi diese verstanden habe, wie es funktioniert.
Aber kannst du wirklich ganz kurz mal erklären, wie es funktioniert?
Nee, kann ich dir heute nicht mehr erklären.
Ach so, okay.
Muss ich dir sagen, weil das ist nämlich eine Sache, die mich mittlerweile halt ein bisschen nervt daran, dass Weight Watchers mit Absicht alle 2 Jahre ihr Programm ändert, damit sie weiterhin verkaufen können. Ne? Mhm. Also die sagen halt, okay, wir ändern das Punkt. Also grundsätzlich ist zu sagen, dass bei Weight Watchers die Lebensmittel in Punktwerte eingeteilt werden. Es wird auch erklärt, wie das passiert, also dass das über den Anteil von Fetten, Proteinen und so weiter, ne, gibt's halt so eine Tabelle, wie das berechnet wird. Und danach gibt's dann Punktwerte. Und früher war das der Pro-Points-Plan. Es gab halt immer mal Lebensmittel, die keine, also so Grundlebensmittel, die du punktemäßig nicht anrechnen musstest. Und dann gab's halt welche, also Tiefkühlpizza hatte irgendwie, keine Ahnung, du hattest eine bestimmte Anzahl von Punkten, die du pro Tag essen durftest. Du konntest dann zum Beispiel auch sparen und dann dir quasi das ist wie mit den Cheat Days heute in den, dass du halt sagst, okay, ich bin halt quasi unter der Woche ein bisschen minimalistischer, wenn es funktioniert. Dafür darf ich halt am Wochenende einmal über die Stränge schlagen oder so, ne? Also ein bisschen ausgiebiger leben. Und mittlerweile ist es so, habe ich gelesen, dass es halt 3 unterschiedliche Programme gibt, die du halt besser in deinen Alltag integrieren kannst. Ne? Also wo halt, du meldest dich da an. Mittlerweile ist es auch sehr viel online, und es gibt eine App, und du hast halt Audio-Coaching, und du hast eine Fitnessbegleitung, was früher nicht gab. Also Sport wurde immer empfohlen, aber es wurde halt quasi nie so, es war nie so das krasse Thema. Und das muss sich heute alles ein Stück weit geändert haben, und ich finde das grundsätzlich gut, wenn so ein Unternehmen auch sagt, wir vergessen nicht die Zeit.
Wer,
ne,
ist denn eigentlich Weight Watchers? Wer verdient daran?
Das ist eine Aktie, also das ist halt ein Unternehmen, und die sind auch an der Börse, und da
aber verdienen... Ist das ein amerikanisches Unternehmen?
Mhm. Also es gibt halt auch eine deutsche Niederlassenschaft, aber ich habe jetzt nicht, der Name wurde, fand ich aber unwichtig, deswegen habe ich ihn nicht aufgeschrieben.
Ja, sowas interessiert mich dann schon, wer sozusagen verdient da jetzt über 40 Jahre oder wie lange ist das?
Naja, ganz viele Aktionäre auf jeden Fall, ne? Und das ist eben auch, also Weight Watchers war ja eine Zeit lang, also ich sag mal so vor 10, 15 Jahren war das ja das Maß der Dinge.
In den 90ern, ne?
Ja. Da war das ja, ich sag mal, vor der ganzen Social-Media-Geschichte. Und das habe ich auch in mehreren Artikeln, die ich verlinken werde, rausgefunden von, die hatten eine ganz krasse Krise, wo auch quasi die Umsätze und die Leute, die da mitgemacht haben, eingebrochen sind, weil es halt auch nicht günstig ist, ne? Und,
was kostet's denn?
Ich habe, glaube ich, damals pro Monat fast 50 Euro bezahlt. Ne? Und ich meine, das ist ja jetzt nicht so wenig Geld. Und du investierst ja, und das ist nur, was du bezahlst an Beitrag. Und dann bezahlst du ja quasi noch alles, was du zusätzlich an Equipment brauchst, zahlst du ja noch extra Kochbücher, Rezepte und, ne? So.
Und kaufst du diese Listen und Bücher und so? Genau. Kaufst du auch noch extra?
Genau. Ich glaube, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen verändert, weil, wie gesagt, mittlerweile gibt's die App und die hatten dieses große Problem, dass die nicht mit der Zeit gegangen sind. Die haben halt eben erst 2015 mit dieser digitalen Geschichte angefangen und da war ja Social Media und dieser ganze Fitness-Hype und Rezepte über Facebook und Instagram und. Das hat die richtig in die Krise gestürzt, weil die Leute gesagt haben, warum soll ich dafür bezahlen, wenn mich irgendwelche Leute auf anderen Social Media Plattformen einfach kostenlos schulen. So. Und der Trend geht ja auch weg von, wir kommen alle irgendwo zusammen, sondern jeder macht das quasi inner Community, aber nicht mehr physisch, sondern halt einfach digital. Ja. So, und jetzt sind sie so ein bisschen auf den Zug wieder aufgesprungen und haben das halt alles ein bisschen umgestellt. Und seit 2018 steigt jetzt auch mehr oder weniger wieder so ein bisschen der Trend, dass die Leute wieder mehr dahin gehen.
Und die haben ja auch seit, glaube ich, als du sagtest 2015, ich glaube, seitdem haben die tatsächlich auch Aushängeschilder, ne, Gesichter, die für die stehen.
Ne, das hatten die grundsätzlich schon immer, aber das ist ein bisschen mein Kritikpunkt, ne, weil solche Leute wie Oprah Winfrey und
mein Lieblingsbeispiel ist Jennifer Hudson
oder Mozi Mabuse oder wie auch immer, die sind halt alle tatsächlich eben auch finanziell daran beteiligt, ne? Also die machen halt Werbung, weil sie daran mit verdienen.
Ganz klar.
Und
das machen ja alle so.
Und grundsätzlich mag ich halt dieses, ich mag halt nicht, also erster Punkt, ich finde gut, dass sie mit der Zeit gehen und dass sie auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse in ihr Programm aufnehmen und sagen, wir können nicht heute dasselbe Programm machen wie vor 15 Jahren, weil einfach der Stand der Dinge und die Erkenntnis.
Damals waren sie halt Platzhirsch, ne?
Genau.
Ich weiß noch, dass dann Leute, wenn sie zu dir irgendwie, haben die doch gesagt, dann geh doch, mach doch mal Weight Watchers.
Ja, genau.
Das war doch wie so ein geflügelter, Begriff.
Ja, absolut. So. Und es war auch, die haben eine ganz, ganz positiv besetzte Wahrnehmung bei den Leuten, weil Weight Watchers war nachhaltig, Weight Watchers war gesund, das sind so die Dinge, die man damit assoziiert. Und das ist, ich finde, auch bis heute gut so, weil die machen das schon. Das Programm an sich ist gut, das Konzept ist gut. Es ist nur veraltet. Und sie versuchen jetzt umzustellen. Und du merkst aber immer krasser diesen Konsumgedanken, der dahinter steht, ne? Also alle 2 Jahre das Programm minimal zu ändern, aber einfach nur, damit die Leute, die die Kochbücher schon gekauft haben, nochmal neue Kochbücher kaufen müssen, weil die alten Kochbücher auf das neue Programm halt nicht mehr anwendbar sind.
Kapitalismus halt, ne?
Ist halt krass. Und das ist was es halt unglaublich für mich unglaublich unsympathisch macht. Deswegen sage ich, ich würde es nie wieder machen. Aber für Menschen, die gar keine andere, die halt gar nicht selber wissen, wie es geht, und erstmal eine Anleitung brauchen und erstmal jemanden brauchen, der ihnen sagt, ey, komm, ich führe dich in die Grundkenntnisse ein und du bist hier nicht alleine, du kannst immer fragen, wir geben dir die nötigen technischen Hilfsmittel an die Hand, wir geben dir das nötige Wissen an die Hand und wenn du damit nicht zurechtkommst, ist da jemand, der dir dabei hilft. Dafür muss ich sagen, finde ich das Konzept immer noch gut. Die Frage ist trotzdem, ist es veraltet? Kriegt man das nicht mittlerweile alles so, ohne zu bezahlen?
Und so super individuell ist es ja dann doch nicht. Nee. Ne? Ich meine, es ist ja trotzdem für eine Masse an Menschen gemacht und es ist ja nach wie vor nicht für jeden Einzelnen bestimmt.
Nein, das stimmt nicht, aber es ist schon, also wenn man es, also das, was ich gelesen habe, im Vergleich zu dem, wie es war, als ich aktiv Mitglied war, ist schon sehr, sehr viel individueller, weil du musst quasi wenn du dich da online registrierst, dann musst du einen Fragebogen über deine Schlafgewohnheiten, über dein Essverhalten, über deinen Tagesablauf und sowas, musst du alles ausfüllen und daraufhin passen sie dann quasi dieses Programm, also gucken sie, in welches dieser 3 Programme du am besten passt und passen das dann quasi auch nochmal individuell auf dich an. Also es hat schon, aber es ist natürlich, ersetzt es keinen Personal Coach, natürlich ersetzt es nicht die aktive Auseinandersetzung mit dir selbst und deinem Körper, ne? Aber es ist für einen Anfang ein guter Leitfaden, in dem du dich dann selber noch zurechtfinden musst.
Was ich halt finde, ich habe mich ja jetzt auch extra für den Podcast und auch, weil es mich interessiert, so in verschiedenen Essens-, Diäten-, Ernährungsgruppen bei Facebook angemeldet. Und was mir sehr auffällt, ist schon, dass die Leute mal schreiben, es gibt Ernährungspläne, es gibt das und so. Und dann ist immer die erste Frage, was kostet es? Und dann gibt es ganz viele Dinge, die vermeintlich umsonst sind, ne? Und das finden die Leute mal richtig gut.
Das finde ich so doof.
Und ich finde es so dumm. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch von den Anbietern das dumm, 14-Tage-Challenges, 4-Wochen-Challenges zu machen, nur damit ich aber hintenrum meine Produkte verkaufe im Shop. Wie blöd. Und wie blöd auch, dass die Leute dem so auf den Leim gehen.
Generell dieses Wort Diät sollte man demnächst einfach mal streichen.
Ja.
Weil es geht um eine Umstellung, um eine Lebensumstellung. Und genau da ist wieder der berühmte Klick im Kopf, denke ich mir so. Ich glaube tatsächlich, solange es nicht Klick gemacht hat, schlägt weder Jokebe noch Weight Watchers noch irgendwas an. Ich glaube tatsächlich, eigentlich bräuchte jeder Mensch, der irgendwie mit sich struggelt, erstmal einen Psychologen.
Ja.
Generell, der ihn erstmal wirklich durchcheckt, guckt, was los ist. Dann ein Arzt, der sich den ganzen Menschen anguckt, der Hausarzt, der Blutwerte nimmt, guckt, was ist da. Ich meine, fast jeder Hausarzt kennt sich mit Ernährung aus. Also eigentlich hat jeder Hausarzt
der vielleicht auch.
Der auch, ja. Aber eigentlich hat jeder Hausarzt da gewisse Kenntnisse, ne? Um einem dann tatsächlich vielleicht eine Empfehlung zu geben, mach mal das und das und das. Aber dieses generelle Lebensumstellungsding, das müssen die Leute verstehen.
Ja, das ist auf der einen Seite, aber dann auch dieses, auf der anderen Seite, dieses, was man den Deutschen so nachsagt, ne? Für ihr Auto ist jede Investition möglich.
Aber in sich selber, ne?
In sich selber nicht. Und dann, wenn ich es immer geil finde, alles umsonst zu kriegen, warum? Also, ja,
dann kann man halt auch nichts erwarten.
Ne? Mhm. Genau, und ich möchte, na klar, jeder hat eine Begrenzung an Ausgaben, die möglich sind, keine Frage, aber ich finde es schwierig, in dieser ganzen Industrie halt einfach zu locken damit, okay, Ernährungspläne sind halt umsonst.
Ne? Ja.
So, weil da muss ich doch dann auch jemand mit beschäftigen und muss diese Ernährungspläne erstellen. Mhm. Warum so ist das umsonst? Ich verstehe es nicht.
Kurzer Funfact an der Seite. Ich fand es ganz witzig, weil wir vorhin gesprochen haben über sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Mhm. Offensichtlich muss auch Weight Watchers sich rechtlich absichern, weil auf der Internetseite gibt es eine Kategorie, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube Gesundheit oder auf jeden Fall ging es darum, dass man halt, wenn man grundsätzlich Probleme hat und so, das immer in Begleitung mit einem Arzt machen soll, dass man ich habe mir aufgeschrieben, dass zum Beispiel steht hier, das ProPoints Ernährungskonzept ist nicht geeignet für Personen mit Essstörungen, zum Beispiel Magersucht oder Bulimie oder mit krankhaftem Übergewicht. Und dann stand da noch, das ProPoints Ernährungsprogramm ist nicht für schwangere Frauen geeignet. Schwangere Frauen sollten nicht an Weight Watchers Treffen teilnehmen oder Produkte und Angebote zur Gewichtsreduzierung von weightwatchers.de und in der Weight Watchers iOS-App beziehen. Die Beratung über die gesunde Ernährung und Gewichtskontrolle während der Schwangerschaft sollte ausschließlich von einem Arzt oder einer ausgebildeten Hebamme durchgeführt werden. Und da waren halt dann noch so mehr Punkte halt aufgeführt. Also ich glaube, die müssen das einfach machen, um sich rechtlich abzusichern.
Ja, natürlich, aber schon alleine für Menschen, nicht geeignet für Menschen mit krankhaftem Übergewicht. Okay,
ja,
alles klar.
Naja, ich meine, ich verstehe das schon. Ne?
So einfach aber, vor Gericht Bestand haben natürlich, wenn da mal jemand klagt.
Grundsätzlich frage ich mich dann aber auch, was ist bei denen dann, ab wann ist es krankhaftes Übergewicht?
Ja, was ist da anklagbar? Weil Essen tust du ja nur noch alleine. Das stoppen die ja nicht in dich rein.
Naja, ich glaube, es geht aber dann. Und was ich halt auch krass fand, es gab noch einen Artikel, da ging es halt, ich weiß gar nicht, war das bei NetDoktor oder wo hatte ich das gefunden? Auf jeden Fall ging es darum, dass um die Fertigprodukte, ne, also von Weight Watchers, da ging es so grundsätzlich um so ein Fazit, ist Weight Watchers gut oder zu empfehlen oder nicht zu empfehlen? Und grundsätzlich kamen die auch zu diesem Fazit, dass sie sagen, ja, prinzipiell so als Leitfaden schon ganz okay, aber was halt gar nicht geht, ist diese ganze kommerzielle Vermarktung, ne? Auch mit diesen, dass du im Supermarkt halt diese ganzen Fertiggerichte kaufen kannst, die du auch nur noch in die Mikrowelle stellst und warm machst und dann halt weißt, wie viele Punkte du hast.
Habe ich mal eine ganze Zeit viel gesehen, habe ich lange nicht gesehen. Gibt's die noch?
Gibt's noch, ja. Aber ist, wie gesagt, die haben echt ganz schön gelitten. Die haben als Unternehmen richtig gelitten. Das ist jetzt gerade erst wieder so, dass die sich ein bisschen regenerieren. Und da war halt so das Fazit, dass das das falsche Signal sendet, ne? Also dass eben nicht vermittelt werden darf, dass
man ohne Eigenverantwortung sowas machen kann. Also Fertiggerichte in den Ofen oder in die Mikrowelle und essen, sendet das falsche Signal, sondern ich finde, es muss halt schon sein, wenn ich gesund leben will. Und am Ende ist ein gesunder Körper, egal ob schlank oder nicht schlank, mit guten Nährstoffen zu versorgen. Und wenn ich das erreichen will, schaffe ich das nicht mit Fertiggerichten. Und dann schaffe ich das nicht mit Shakes.
Die machen ja alt, und, haben wir ja gelernt.
Ja, nee, aber ich meine es völlig ernst. Und das muss ins Bewusstsein.
Ich meine das auch ernst.
Das muss ins Bewusstsein der Leute. Du schaffst es nur, indem du einfach, wie mit allem, deinen Arsch ein bisschen natürlich hochkriegst und dich einfach mal beschäftigst.
Lebensmittelkunde, ganz einfach.
Und dich auch mal eine Stunde in die Küche stellst, um die Scheiße selber zu kochen.
Ah, das wollten wir ja auch machen. So ein kleines Feature am Anfang jedes Podcast, Lebensmittelkunde. Das können wir vielleicht fürs nächste Jahr mal auf den Plan setzen. Jasmin, noch kurz zur Paleo. Würde mich schon mal noch mal interessieren, weil das habe ich tatsächlich auch mal 3 Monate gemacht.
Also Paleo wird ja nun bekanntlich als Steinzeitdiät bezeichnet. Und da wurde ja auch wunderschön geschrieben, naja, früher gab es ja auch keine Schokoriegel oder Fastfood. Deswegen ist es eigentlich so, generell ist es eine Ernährung, die zurück zum Ursprung geht. Sie ist relativ minimalistisch und besteht auf Basis weniger Lebensmittel. Hat eine absolut positive Wirkung auf den Körper. Und Studien belegen, dass es sich sehr positiv auf den Blutzuckerspiegel, auf die Blutfettwerte.
Das ist was für mich.
Und vor allem auch auf Gelenkbeschwerden.
Das ist was für Antje.
Ja.
Aber es gibt leider zu viel Fleisch. Das war dann mein Knackpunkt an dieser Diät.
Ja, da gibt's aber dann auch so noch so Zwischenwege, die man einschlagen könnte. Die haben ein paar Studien durchgeführt und da haben sie vor allem gesagt, dass das stoffwechselaktive Bauchfett, ja, was ja das gefürchtete Bauchfett ist.
Das Viszerale.
Richtig, dass sich das verringert hat. Und das war tatsächlich wichtig. Und ein schöner Fun-Fact, es ist wunderbar geeignet für die Strandfigur. Ja, das wurde ja aber extra nochmal ganz, ganz toll erwähnt, dass es doch in Vorbereitung auf die Strandfigur sehr sinnvoll wäre. Genau, die optimale Zusammensetzung ist 35% Fleisch. Und 65% Gemüse, Nüsse und Beeren. Ja? Also wir müssen jagen gehen, wie damals in der Steinzeit, raus aufs Feld. Und
sammeln. Die Frauen sammeln.
Die Frauen sammeln, die Männer stürzen sich auf Schafe. Genau. Es ist alles erlaubt, was natürlichen Ursprungs ist. Zum Beispiel Wurzeln, Knollen, Saaten, Nüsse, Trockenfrüchte, Beeren tatsächlich.
Wurzeln, ich frage mich gerade.
Okay. Gehst im Wald und wurzelst so einen Baum. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Auch alle Arten von Fleisch, Eiern und Fisch und komplett verzichtet wird eben auf industrielle und verarbeitete Lebensmittel.
Und auf Kohlenhydrate.
Sowie Zucker, Weißmehl und Alkohol. Ja, auf Kohlenhydrate wird auch verzichtet. Und es geht tatsächlich nicht wie bei anderen Diäten. Deswegen, es ist eine Ernährungsform. Ich würde das tatsächlich gar nicht als Diät bezeichnen.
Genau,
würde ich auch sagen. Es geht tatsächlich nicht um die Menge, die man isst, sondern oder um die Häufigkeit, sondern tatsächlich um die Frage, was man isst. Und das ist eigentlich, finde ich, tatsächlich das Positive. Also man muss nicht unbedingt mit der Sache abnehmen. Darum geht's gar nicht. So, ich lese noch was vor. Da die Paleo-Diät weder ungünstige Kohlenhydrate wie etwa Weißmehl noch versteckte Fette zulässt, hat der Körper eine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Komplexe Kohlenhydrate, wie sie beispielsweise in Kartoffeln, also Kartoffeln, darf man essen, ja.
Aber wenig?
Wenig.
Eher Süßkartoffeln.
Genau.
Ich habe es auch lange gemacht.
Ja, ja. Aber zum Beispiel Kürbis, Trockenfrüchte und Pastinaken, das sättigt uns halt alles besser und die sorgen für einen geregelten Verlauf des Blutzuckerspiegels. Der vergleichsweise hohe Fleischbedarf deckt unseren Proteinbedarf oder übersteigt ihn sogar. Da steht ja immer sowas von 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht.
Aber Milchprodukte nicht, ne?
Das ist ja verarbeitet.
Genau.
Also Milch wäre ja jetzt schon wieder was Verarbeitetes. Mhm. Das ist nicht mit dabei. Und besonders, naja, Milch, man kann sagen, ich meine, wie die Milch aus der Kuh kommt, das wäre halt... ich meine, die wird ja noch pasteurisiert.
Die schmeckt, also Milch direkt aus der Kuh schmeckt auch echt richtig.
Aber pasteurisiert wäre ja dann schon wieder quasi verarbeitet.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich denke mal so, wie der Steinzeitmensch die Milch getrunken hat, so würde es halt gehen. Genau, Sportler und vor allem Menschen, die Muskelmasse aufbauen wollen, die wären halt sehr begeistert davon, weil es halt sehr proteinreich ist. Und hier wird noch gesagt, dass wem die Paleo-Diät aufgrund des hohen Fleischanteils abschreckt, kann halt sich mal diese vegane Ernährung angucken. Schöner Begriff. Das heißt quasi Paleo und vegan. Das ist dann Pegan.
Schön.
Das ist quasi ein schöner Ausgleich zwischen Paleo-Ernährung und vegane Ernährung. Vielleicht auch eher unter dem Begriff des Flexitariers bekannt. Das ist quasi eine neue bewusste Ernährungsweise, denn sie vereint sowohl den Wunsch nach bewussten Fleischkonsum, mhm, obwohl, das ist ja dann, wäre dann schon wieder überhaupt nicht vegetarisch. Ja, man isst quasi die Steinzeit-Lebensmittel. Also man kann quasi alles essen, außer halt,
was die gesammelt haben.
Was die gesammelt haben, ja. Da ist ja natürlich jetzt wieder die Frage, hat man dann tatsächlich genug Eiweiß in sich? Weiß ich nicht.
Ja gut, Eier könntest du ja essen. Eier kommen ja
auch. Aber quasi Steinzeit, ich glaube, die haben noch keine Eier.
Eier, doch, Eier darf man essen. Ich meine, doch.
Meine, die fallen ja direkt aus dem Huhn.
Aber es gab ja noch keine. Naja, ich meine, die Steinzeitleute waren ja noch nicht sesshaft. Da gab es noch keine Hühner.
Aber die haben dann vielleicht keine Hühnereier gegessen, aber vielleicht Eier, die sie irgendwo gefunden haben von irgendwelchen wilden Vögeln.
Und ich meine, Pfannen, sowas wie Pfannen hatten die ja damals schon. Oder, ich meine, es gibt auch Sportler, die trinken die Eier roh.
Ich wollte gerade sagen.
I know. Und es gibt auch im Bioladen ja so 10 Eiklar, also so zu kaufen.
Ah, ekelhaft.
Aber das wäre quasi das zur Paleo-Ernährung.
Also ich muss auch sagen, ich habe das auch mal gemacht, also weil ich empfinde das auch nicht als Diät, sondern als eine Umstellung.
Mhm.
Und mir war es so, obwohl ich gerne Fleisch esse, deutlich zu viel Fleisch.
Mhm.
Ne?
35% also so, ist viel.
Das ist schon viel.
Ganz schön.
Und sozusagen sich das Fleisch zu leisten, was auch noch gesund ist, würde für mich nicht funktionieren.
Mhm.
Das ist viel zu viel Geld.
Mhm.
Ja, und
was so ein Stück Rind,
genau,
Rindfleisch schon kostet, ne?
Ne? Und du konntest eigentlich immer nur, also du hast halt irgendwie, oder ich habe 80% Hackfleisch gegessen. Und das ist ja nicht sinnvoll.
Nee.
Naja, und ja, vor allem das Hack, also es ist ja eben auch so die Qualität von dem Hackfleisch, was man sich leisten kann. Hm. Weiß ich nicht.
Und ich habe aber relativ gut abgenommen. Ging dir das auch so, Jasmin? Also das, hast du das mal gemacht?
Paleo habe ich nicht gemacht.
Ne? Ach so, aber ich habe relativ gut abgenommen tatsächlich.
Ja?
Hm. Und ich war auch satt. Das, aber mir hat dann im Endeffekt einfach Käse und sowas gefehlt. Ne? Mhm. Also ich kann gut auf Fleisch verzichten mittlerweile. So Käse finde ich schwierig.
Mhm.
So. Mhm. Aber ich finde, das ist nichts für den Alltag. Also für mich ist das nichts für den Alltag. Ne? Also du musst immer kochen.
Immer? Ja, mit Reisen ist da nicht mehr viel, ne?
Ja.
So, das merke ich ja schon bei meiner basischen Ernährung manchmal.
Mm. Und dir wird halt auch nicht verziehen, wenn du kleine Fehler machst, ne? Das bringt gleich den Körper wieder so durcheinander, weil das ja sowas Strenges ist.
Mm.
Mm.
Ich glaube, wenn ich mich umstelle, was ich ja irgendwann mal vorhabe zu versuchen, dann würde für mich nicht sowas Strenges in Frage kommen. Also es muss irgendwie flexibel bleiben.
Ich glaube, das ist grundsätzlich das Geheimrezept. Dass man, weil, guck mal, ich glaube, das hat auch was.
Guck mal, guck Tante Kathi erklärt.
Der Erklärbär ist wieder am Start. Grundsätzlich ändern sich so viele Faktoren regelmäßig in deinem Leben. Es ist ja nie, wenn ich jetzt gucke, wie ich heute bin und wenn ich gucke, wie ich vor 5 Jahren war, was sich geändert hat in meinem Leben, ist es so viel, dass ich mir denke, warum sollte für mich dieselbe Ernährung, die heute für mich funktioniert, damals funktioniert haben oder umgekehrt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich der Trick, dass man für den Moment, in dem man sich befindet, die Ernährung rausfindet, die passt, die man umsetzen kann, die halbwegs gesund ist, mit der man sich wohlfühlt und mit der man einfach umgehen kann. Und dann muss man in regelmäßigen Abständen mal hinterfragen, passt es überhaupt noch für mich? Bin ich zu dogmatisch? Muss ich mir vielleicht mal wieder was anderes erlauben? Oder muss ich überhaupt mal gucken, hat sich mein Stoffwechsel verändert? Vielleicht auch durch mein Alter oder durch andere Dinge, die mit dem Körper so passieren können? Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man sagt, ey, klar, für Jasmin ist basisch jetzt gut.
Es passt zu ihr.
Frag Jasmin in 10 Jahren nochmal,
ob basisch. In 10 Jahren bin ich wieder bei Slim Fast.
Ja. Naja, vielleicht das nicht, aber vielleicht bist du dann bei, ich esse keine Kohlenhydrate oder ich habe halt...
Das glaube ich, werde ich nie schaffen.
Ja,
das
aber ist ja,
wir sind eine Welt voller Kohlenhydrate.
Ja, ich ja. könnte das auch nicht.
Das ist einfach zu gut, um es wegzulassen.
Nein, aber weißt du, ich meine, man erlangt ja auch immer neue Erkenntnisse dazu.
Und es werden ja immer neue Lebensmittel produziert, auch muss man sagen. Ne? Also ich finde ja schon... Vegetarisch.
Vielleicht gibt es in 10 Jahren auch nur noch die Hälfte von dem, was wir jetzt haben.
Offen bleiben für alles, was kommt.
Ich finde vegane Ernährung spannend. Das schaffe ich für mich nicht aus diesen Käsegeschichten. Weil Milchersatz gibt super.
Mhm.
Aber beim Käse dauert es wahrscheinlich noch. Aber in 10 Jahren werden wir so gute Fleischersatzsachen haben, dass viele von uns einfach vegetarisch vegan sein werden.
Vielleicht haben wir auch einfach in 10 Jahren noch die Hälfte der Lebensmittel zur Auswahl, weil wir unseren Planeten so ausgebeutet haben, dass er gar nicht mehr so viel hergibt. Da müssen wir uns eh allein schränken. Oh, ich habe wieder die Dystopien am Start. Ich
davon
bin so gut
wollen
da
wir gar nicht.
Davon wollen wir nicht gar nicht.
Oder halt nur noch chemisch produziert.
Der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmonat, wollte ich sagen.
Ach ja, wir machen ja heute nur Elfen und wunderschön.
Ja, und es wird immer Lebkuchen geben.
Geil.
Nein, heute war der Verzicht, aber wir kommen natürlich schon auch nochmal zur Völlerei.
Ja.
Ne?
Gegen Ende des Monats.
Gegen Ende des Monats. Aber wir gehen vielleicht auch noch ein Stückchen tiefer in den Verzicht.
Absolut. Weil wir haben ja noch lange nicht alle möglichen Ernährungsformen, die man so für sich auch zeitweilig
viele, ne?
haben wir ja lange noch nicht besprochen. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es schon mal total witzig, wie unterschiedlich unsere Leben verlaufen sind, ne? Also auch mit diesem, also ich glaube, Druck, der unseren Körper betrifft, haben wir alle verspürt. Und trotzdem ist es wahnsinnig, wie unterschiedlich man damit umgeht, ne?
Hm.
So. Also Antje, die so diese komplett leck mich doch am Arsch-Haltung dazu hat, ist mir egal, was du mir sagst, ich mache eh, was ich will.
Mittlerweile.
Ja.
Das war natürlich nicht immer so.
Auch Lernprozess.
Voll.
Hm.
Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, es gibt irgendwann die Entscheidung, ich muss ein bisschen mutiger sein in meinem Leben, weil ich habe noch etwas vor.
Hm.
Und das habe ich. So, heute muss ja Jasmin für uns Daddy übernehmen, richtig?
Stimmt.
Oh Gott. Ja, es mache ich aber auch sehr, sehr gerne.
Du kannst es simpel halten.
Ich halte es ganz simpel. Ihr lieben Zuhörer des Podcasts, ich muss natürlich auch nochmal darauf verweisen, dass ihr die Antipösen-Stücke natürlich unbedingt unterstützen müsst. Das könnt ihr wunderbar über Steady. Ihr habt dabei Steady einen Account eingerichtet und ihr könnt mit allem, was euch zur Verfügung steht, den antipösen Stücken zur Verfügung stehen. Deswegen unterstützt die beiden. Die buttern da so unglaublich viel Energie, Power und vor allem auch Geld hinein. Und das kann man auf Dauer nicht alles selber leisten. Deswegen spendet, was ihr könnt. Und ja, unterstützt die beiden, denn ich möchte das auch noch ganz, ganz lange hören.
Es ist doch auch Weihnachtszeit. Yeah. Geschenke, Geschenke, Geschenke.
Konsum, Konsum.
Konsum, Konsum. Komm, ja, das ist doch gut. Kauft halt ein bisschen weniger Unsinn und unterstützt uns lieber.
Unterstützt die Kunst.
Ja, das sehr war ein schön. Schönes Schlusswort für heute. Wir haben schon wieder viel geredet, aber es macht halt auch so Spaß.
Ja.
Und man darf auch mal ein bisschen abschweifen oder andere Themen.
Stimmt, aber jetzt nicht mehr sehr lange, weil meine Blase drückt wie Sau. Jetzt
das ist doch ein schöner Abschluss.
Jetzt machen wir Schluss für heute.
Das waren die Antipösen-Stücke mit
Antje Krüger,
Jasmin Graf
und Kathi Hautmann.
'Cause not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever noticed the dying diet? Not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever noticed the dying diet?